Nicht viele haben daran geglaubt, dass wir 2014 Weltmeister werden. Ich habe noch so ein Bild vor Augen, wo wir den Pokal bekommen haben und dann guckst du runter und du siehst fast keinen Rasen mehr, weil da halt einfach Tausende von Fotografen stehen. Also es sind immer so Momente, wo dir bewusst wird, krass, wie groß ist eigentlich eine Weltmeisterschaft. Ich habe danach auch ehrlicherweise auch Jahre noch gebraucht, bis ich dann wirklich verstanden habe, was damals in Brasilien passiert ist. Jeder hat das Gefühl gehabt, Deutschland gegen Paraguay, wir werden das Spiel schon irgendwie gewinnen. Ich glaube, dass das uns auch zum Verhängnis geworden ist, dass wir immer auf den richtigen Moment gewartet haben. Generell in Deutschland, und das ist nicht nur auf Fußball bezogen, ist ja immer, mache ich das, weil wenn es nicht klappt, dann kann es ja sein, dass ich scheitere. Wir denken sehr viel immer an die Konsequenzen. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen auch fehlt. Den Mut haben und die Überzeugung haben, dass du, egal in welcher Situation du bist, dass du irgendwie eine Lösung dafür finden wirst. Wir haben so viele krasse Spieler in dem Nachwuchs. Ich war auf keinen Fall auf dem Niveau in dem Alter. Ich würde sogar sagen, weit drunter. Und was die Jungs heute alles drauf haben, die können alles. Aber die Frage ist, wie oft schaffe ich es in Trainingseinheiten, im Wettbewerb, immer oben an mein Limit anzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es an Talenten mangelt. Ich habe dem Fußball so viel zu verdanken, dass ich auch heute noch kilometerlang den Ball hinterherlaufen würde. Auch wenn es heute jetzt nichts mehr so viel bringt. Aber aus dem Liebe zu diesem Sport würde ich es trotzdem machen, weil er mich so viel gelehrt hat, so viel gezeigt hat. Ich durfte so viel erleben und es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich bin froh, der zu sein, der ich bin. Und deswegen habe ich das Ganze gemacht und würde es genauso nochmal machen.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive WM Spezial. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag während der gesamten WM mit ehemaligen Weltmeisterinnen und Weltmeistern, um zu verstehen, wie sie es geschafft haben, den krassesten Titel zu gewinnen, den es im Fußball überhaupt gibt. Unser heutiger Gast ist Shkodran Mustafi. Shkodran gehört zu den Weltmeistern von 2014 aus Brasilien und coacht heute den deutschen Nachwuchs als Co-Trainer der DFB U21. Wir sprechen über seinen Weg zum Weltmeistertitel, den legendären Vibe im Campo Bahia, die Weltmeisterparty mit Rihanna, aber natürlich auch über die WM 2026 und die Zukunft des deutschen Fußballs. Shkodran ist ein super smarter Typ, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Ich finde ihn super authentisch. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem ist das hier jetzt gerade tatsächlich die letzte Folge Deep Dive für diese Staffel. Ob und wie es weitergeht, das verrate ich euch am Ende der Folge. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge Deep Dive WM Spezial mit Shkodran Mustafi. Du kommst gerade direkt aus den USA. Wie war es? Was beim Spiel gegen Paraguay im Stadion? Wie hast du es erlebt?
Nee, ich war tatsächlich in Dallas stationiert. Aha. Ich habe mir größtenteils die Spiele in der Dallas Arena angeschaut. War zweimal in Houston. Ja. Habe die Brasilianer gesehen, die Japaner, Argentinien, Schweden. Also ein paar Mannschaften mir angeguckt. Die deutsche Nationalmannschaft konnte ich leider nicht sehen, weil sie in den anderen Stadien gespielt haben. Aber natürlich habe ich alle Spiele mitverfolgt. Also es war jetzt schon 2 Wochen intensiv Fußball mit allem, was dazugehört. Nicht nur schauen, sondern dann auch analysieren und Berichte schreiben. Und also war sehr, sehr viel Fußball in den letzten 2 Wochen.
Das glaube ich. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Experience in den USA drüben. Oder wenn du diese Riesenschüsseln da hast. Ich meine, Dallas ist auch, man sieht es ja immer wieder, das Stadion, das sieht ja unfassbar krass aus.
Ja, ich war auch ehrlicherweise auch richtig froh, dass wir dann nach Dallas durften, weil das Stadion war, was zu ist. Ja. Und dann ist es klimatisiert. Also es war schon sehr angenehm, die Spiele zu schauen. Weil wenn du da von außen nach innen kam, so als draußen über 40 Grad und dann bist du wirklich in so einen Kühlschrank reingelaufen, wo du fast fast kalt hattest. Aber das war schon angenehm, um die Spiele dann halt zu schauen und die Stadien, das ist halt wirklich unfassbar, wenn du da reinläufst. Am Anfang hast du das Gefühl gehabt oder habe ich das Gefühl gehabt, du bist in so einem Kaufhaus, in so einer Mall. Ja. Und dann läufst du noch 10, 15 Meter weiter und dann guckst du runter aufs Spielfeld und das ist halt schon, also man muss das den Amerikanern lassen, so die Stadien, das können sie schon.
Das ist halt eine fette Veranstaltung.
Pures Entertainment auch.
Ja. Lass uns ganz kurz, wir müssen kurz über das Deutschlandspiel sprechen, über das Paraguay-Spiel. Das war ja, das ist natürlich dann so ein Register, so eine Kategorie, das schaut natürlich eine ganze Nation. Und dementsprechend waren die Gesichter auch relativ lang am nächsten Tag hier in den Büros, in den Schulen, bei uns in den Redaktionsräumen, weil man merkt, irgendwie wir alle haben so ein bisschen so einen WM-Blues jetzt. Aber das aus Fansicht. Ich meine, du hast selber auf dem Platz gestanden, du hast eine WM gespielt. Du bist Co-Trainer der U21, du bist auch noch beschäftigt beim DFB. Wie hast du das erlebt? Weil ich denke, da musst du dich doch auch zerrissen haben.
Ja, also ich glaube, jeder in Deutschland hat gehofft, dass wir so weit kommen wie möglich und dass es ein erfolgreiches Turnier wird. Und am Ende hat mein Herz genauso geblutet wie bei den über 80 Millionen in Deutschland. Aber das ist halt einfach Turnier und das ist ein Spiel gewesen, was unangenehm ist. Das hat man auch bei Frankreich gemerkt, dass das, also jeder, der gedacht hat, Frankreich spielt jetzt gegen Paraguay und die schießen die aus dem Stadion, wurde auch eines Besseren belehrt, weil du mittlerweile keine kleinen Nationen mehr hast. Mhm. Also liegt es mehr oder weniger auch so ein Stück weit an dir, dass du das Spiel so gestaltest und so annimmst, wie es kommt und dann gucken musst, dass du es erfolgreich gestaltest und bis zum Schluss kann so ein Spiel auch unangenehm bleiben und dann musst du es bestreiten und wir haben es dann halt am Ende nicht geschafft. Frankreich hat es dann angenommen, auch diese eklige Spielweise angenommen und haben es dann am Ende noch über einen Elfmeter dann das Spiel für sich entschieden, aber es war kein einfacher Gegner. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht falsch verstehen. Ich glaube, jeder hat das Gefühl gehabt, Deutschland gegen Paraguay, auch wenn es kein 7-0 wird, wir werden das Spiel schon irgendwie gewinnen und das war auch das Ziel. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, dass mir aufgefallen ist bei der WM, dass es einfach diese kleinen Nationen nicht mehr gibt. Mhm. Jede Mannschaft kann organisiert verteidigen, was es unangenehm macht, dagegen zu spielen. Und dann kommt es halt einfach darauf an, dass du dann in bestimmten Situationen, in bestimmten Momenten auf dem Platz dann halt einfach da bist, ja, und dann die Chance nutzt, weil solange du das nicht machst, hältst du eine Mannschaft am Leben und dann glauben die daran und dann wird es immer unangenehmer und ich hatte das Gefühl, dass das dann bei uns in dem Spiel so war, dass wir dann halt es nicht geschafft haben, das Spiel zu killen einfach. Mhm. Und dann ist jeder Gegner unangenehm, muss man ganz klar sagen.
Eine Situation Richtung Ende, da würde mich nochmal deine Einschätzung zu interessieren. Also wir gehen jetzt nochmal kurz zusammen in die Traumatherapie rein, ja? Also dieses Elfmeterschießen. Sechster und letzter Elfmeter, Jonathan Tah schnappt sich den Ball, schießt ihn rüber, wir sind raus, alles gut, kann passieren, darum geht's gar nicht. Was ich eher spannend finde, das hat auch Per Mertesacker bei den Kollegen vom ZDF, glaube ich, gesagt, er war schon sehr überrascht darüber, wie ein Innenverteidiger in die Situation kommen kann, dass er schießen muss, weil alle anderen offensiven Spieler sagen, nee, kein Bock, mach du mal lieber, wir wollen die Verantwortung nicht haben. Und Jona hat ja einfach nur die Verantwortung in die Hand genommen und das kann ihm, glaube ich, keiner in Deutschland übel nehmen. Ich weiß nicht, du hattest auch einige Elfmeterschießen, hast aber immer den anderen den Vortritt gelassen als Innenverteidiger. War wahrscheinlich auch ganz weise. Wie siehst du das? Weil ich glaube, du hast mal eine andere Perspektive als wir jetzt drauf.
Ja, ich glaube, dass du das, es kommt halt einfach auf die Situation an. Wenn du das Gefühl hast, dass du dir das zutraust, dass du auch nach dem Spiel, nach den 120 Minuten, dann auch genügend noch in den Beinen hast, dass du, weil die werden da schon zittrig, wenn du dann da stehst, dass du den Anlauf zumindest noch schaffst und gegen den Ball treten kannst, dann machst du das. Ich glaube, du kannst das nicht, oder wir überdenken manchmal so viele Sachen. Ja, er ist Innenverteidiger und er ist nicht oft in dieser Situation und hätte es da vielleicht nicht einen anderen gegeben. Das sind aber alles so Sachen, die man danach analysiert. Mhm. Aber in dem Moment kommt sehr darauf an, was fühle ich? Wie sieht es in jedem Einzelnen aus? Da ist so viel Druck drauf und dann kann der eine das vielleicht besser wegstecken als der andere, obwohl der andere vielleicht besser wäre, um diesen Elfmeter zu treten, weil er vielleicht öfter auch in dieser Situation gewesen ist. Also wir können viel darüber reden und die Sachen analysieren und gucken, was wäre wenn und wieso nicht der und wieso nicht so. Aber in dem Moment kannst du halt nicht in einen Kopf eines Spielers reinschauen oder einfach wie er sich gerade fühlt, wie er gerade die Situation einfach verarbeitet und dann müssen wir einfach in der Lage sein oder müssen die Spieler einfach in der Lage sein zu sagen, okay, ich traue mir das zu, ich mache das und dann übernimmst du Verantwortung und ich habe immer höchsten Respekt davor, vor Spielern, die einfach die Verantwortung übernehmen und dann da antreten, weil wie gesagt, da ist halt ein bisschen Druck drauf und dann verschießt du einen Elfmeter, aber für mich grundsätzlich, ich glaube, im Elfmeterschießen, das ist so, das kann gut gehen, das kann nicht gut gehen. Klar kannst du das trainieren, wobei es auch schwierig ist, irgendwie so ein Elfmeterschießen zu simulieren. Ja. Du hoffst oder ich hoffe als Trainer einfach immer, dass ich die Sache vorher entscheiden kann mit meiner Mannschaft. So. Und ich glaube, das ist eher etwas, was man dann im Nachhinein analysieren muss. Wieso hat man es nicht geschafft? Woran hat es gelegen, dass man sich nicht viele Torchancen herausspielen konnte oder dass man den Gegner vielleicht vorher in die Knie zwingen konnte? konnte. Aber das Elfmeterschießen an sich, klar kann man das auch analysieren und klar kann man das auch hinterfragen und viele Szenarien durchgehen. Aber am Ende finde ich, da ist es so schwierig, weil da musst du halt einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht's bei jedem Einzelnen aus, wer traut sich zu, wer fühlt's gerade im Moment, weil es bringt nichts, ein Top-Elfmeterschütze zu sein, wenn du halt einfach in einer Situation bist, wo vielleicht das Spiel nicht dein Spiel war, du verunsichert bist und dann noch mit so viel Druck. Also es sind dann Sachen, wo du halt einfach ein Gefühl dafür bekommen musst und halt vielleicht auch den Zugang zum Spieler haben musst, dass die ehrlich auch sagen können, hey, ich traue mir das ja heute nicht zu.
Ist ja auch so fair dann.
Genau, dann ist es so, weil du willst ja nicht einen Elfmeter schießen, wenn du von vornherein mit dir selber eigentlich entschieden hast, ich schieße heute keinen, weil ich fühle mich nicht danach. Ja. Oder das Spiel war einfach nicht mein Spiel und es hat mich noch mehr verunsichert. Dann bringt es nicht, wenn ich davor irgendwie alle Elfmeter reingemacht habe, wenn ich es nicht fühle. Ja. Und deswegen finde ich, sollten wir da nicht zu viel rein analysieren, sondern eigentlich, wenn man analysieren möchte, dann müsste man gucken, wieso haben wir es über 90 Minuten nicht geschafft? Was waren da die Themen, die man dann in Zukunft hoffentlich dann besser machen kann?
Aber lass uns mal in diese 90 oder 120 Minuten reingehen, weil, also wurde jetzt schon, es gab 1000 Meinungen und 1000 Experten. Ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil jeder kann sich hinstellen, ich könnte mich auch hinstellen, aber ich habe nie auf professionellem Level Fußball gespielt. Ich coache es auch nicht, du tust es aber. Lass uns mal wirklich gerne auch sachlich und ohne, dass wir jetzt auch Personalien drauf rumhauen oder so, aber aus deiner Sicht, was hat dem deutschen Spiel gefehlt? Weil es war ja teilweise schon ein bisschen ein roter Faden zu erkennen, der sich auch über mehrere Spiele gestreckt hat.
Also was zu erkennen war, und das kann ich eigentlich auch verallgemeinern, weil das ist auch das, was mir so in dem Turnier grundsätzlich aufgefallen ist. Es gibt ganz wenig Mannschaften, die den Mut haben zu riskieren. So, wir haben ganz viele Spiele gesehen, wo es von links nach rechts, von rechts nach links und erst dann irgendwie versucht, vertikal nach vorne zu spielen, wenn es gar kein Risiko mehr gab. So, und ich glaube, dass das uns auch zum Verhängnis geworden ist, dass wir immer auf den richtigen Moment gewartet haben und dieser richtige Moment dann nie kam, weil dann kam vielleicht ein Pass ein bisschen unsauber oder nicht schnell genug oder der Gegner war einfach gut organisiert. Und es gibt wenige Mannschaften und darunter sehe ich zum Beispiel Spanien, die es gut machen, die Franzosen machen es gut, weil die erzwingen die Sachen auch. Die glauben so sehr an ihr Gegenpressing und so sehr, dass sie hinter dem Ball so gut organisiert sind, dass sie einfach auch den Ball da ins Zentrum reinspielen, wo es so eng ist und dann mit ein, zwei Kontakten vororientiert auch mal Risiko und nicht nur mal, sondern die machen das permanent. Und ich glaube, dass das so ein bisschen etwas war, was uns gefehlt hat. Einfach noch mehr Mut zu haben und dann, klar kann ich als Trainer sehr viel vorgeben und Abläufe trainieren und ey, so das und das bietet der Gegner uns an und das müssen wir uns vielleicht erarbeiten, aber am Ende muss der Spieler auf dem Platz das Gefühl haben, jeder Pass kann ihn als Risiko sehen oder kann abwägen, okay, was ist die Konsequenz, wenn ich jetzt den Ball da verliere, oder ich kann sehen, was kann ich mit diesem Pass gewinnen oder was kann meine Mannschaft mit diesem Pass gewinnen. Und ich glaube, dass wir einfach immer sehr viel generell in Deutschland, und das ist nicht nur auf Fußball bezogen, sondern generell ist ja immer, mache ich das, weil wenn es nicht klappt, dann kann es ja sein, dass ich scheitere, und wir denken sehr viel immer an die Konsequenz. Ja. So, und ich habe ein paar Jahre auch in Spanien verbracht und auch in Italien verbracht, da ist es einfach andersrum. Da dann denkt, was kann ich jetzt hier irgendwie was kann ich hier aus der Situation gewinnen? Ja. Und dann war ich teilweise auch am Verzweifeln, wenn wir dann in Spanien ein Spiel verloren haben oder zwei Spiele verloren haben und die waren da mit ihren Ramon und Queso und am Feiern, ey, hermano, no pasa nada, nächstes Spiel gewinnen wir. Das ist für die halt einfach auch immer noch der Fußball, der Sport, und die wollen Spaß haben und die wollen zocken und die wollen gewinnen und die denkt nicht daran, ja gut, wenn wir so weitermachen, dann kann sein, dass wir absteigen, sondern die denkt, ja, beim nächsten Spiel gewinnen wir, hundertprozentig. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen auch fehlt einfach, dass wir da reingehen und sagen, hey, wir glauben an uns und wir glauben an das, was wir gut können, und wir sind hinterm Ball organisiert und strukturiert und jeder macht seinen Job. Und das erlaubt uns einfach auch Risiko einzugehen. Und dann verlieren wir den Ball, dann sind wir im Gegenpressing und dann kann es auch mal sein, dass du in einen Konter läufst. Ja, aber so ist das Spiel. Dann musst du danach es trotzdem nochmal versuchen und trotzdem noch mehr Risiko eingehen. Und mir einfach das gefehlt, dass man da so gesehen hat, egal was ist, wir wollen einfach das Spiel gewinnen. Und es geht uns nicht darum, das perfekte Spiel zu machen und alles richtig zu machen, sondern einfach mutig Fußball nach vorne zu spielen, zu riskieren. und dann hinten dran bestenfalls noch richtig gut organisiert zu sein. Ja. Und da bin ich mir sicher, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel einfach erfolgreicher hätte gestalten können.
Ich bin eigentlich nicht so ein riesen Fan von diesen Analogien, dass man dann immer den Fußball 1:1 auf eine ganze Gesellschaft oder eine politische Gesellschaft umräumt. Aber das ist ja eigentlich ein ganz schöner Ansatz, dass man sagt, man darf auch wieder ein bisschen Mut zeigen und dann auch wieder Verantwortung übernehmen, weil wenn es nicht klappt, dann steht man trotzdem gerade da und sagt immerhin, man hat es versucht. Ich frage mich trotzdem immer wieder auch, auch das kann man sowohl, also beidschienig sowohl auf die Gesellschaft als auch auf den Fußball übertragen. Manchmal gehört ja auch einfach Glück dazu. Ich muss an euer Spiel 2014, Achtelfinale gegen Algerien denken. Da hätte auch das Narrativ sein können, wenn ihr das nicht noch in letzter Sekunde zieht. Also natürlich einerseits deine Verletzung, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Aber das hätte auch einfach sein können, was für eine Gurkentruppe. Die schaffen es nicht mal gegen Algerien. Die sind weiter. Jogi Löw hätte seinen Hut nehmen müssen. Da wäre nichts von dem Empfang am Brandenburger Tor gewesen, sondern dann hätte man auch Neustart und wir müssen restrukturieren. So, das ist aber passiert, dann konnten sich dieser Mythos Campo Bahia, das 7-1, Frankreich, alles erst so daraus entstehen. Ist das was wir manchmal unterschätzen, dass, ja okay, dann gibt der den halt von Jonathan Tah gegen Paraguay, dann steht es 2:1, dann geht die Geschichte weiter, dann hat Frankreich einen schlechten Tag. Ist das was wir so tot diskutieren?
Jein. Also mit Sicherheit gehört auch Glück dazu, zu der ganzen Geschichte. Aber für mich ist das auch einfach ein Stück weit DNA. Nicht irgendwie aufzugeben oder nicht das Gefühl zu haben, dass man jetzt, wenn man einen Fehler macht, dass man dann gleich irgendwie bestraft wird, sondern halt einfach wirklich zu sehen, was es zu gewinnen gibt. Und da gehört mit Sicherheit auch Glück dazu. Aber das muss ich mir erarbeiten, indem ich mutig bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt waren wir 2 Wochen in Amerika und dann sprichst du mit den Leuten und die Amerikaner sind auch so. Ich habe da eine Company aufgemacht, das ist zugegangen, aber ich habe danach noch eine gemacht. Die denken, die analysieren die Sachen nicht so sehr, was passiert, wenn, sondern die gehen einfach drauf los. Und wenn es scheitert, dann machen sie sich Gedanken danach. Mit Sicherheit kann man das nicht überall machen, weil es gibt Sachen, die man dann vielleicht nicht mehr reparieren kann. Aber im Fußball hast du immer Zeit, das zu reparieren. Und ich glaube, dass wir einfach 2014 das Gefühl einfach auch hatten, oder zumindest war das bei mir so, ich kann nicht für alle sprechen, weil das weiß ich leider nicht, aber bei mir war es halt einfach so, auch danach, nach dem Achtelfinale, als ich dann auf der Bank saß, weil ich dann ja nicht mehr teilnehmen konnte durch meine Verletzung, ich habe immer das Gefühl gehabt, diese Mannschaft, wir schaffen es am Ende. Mhm. Weil du dich in so einem Flow gespielt hast mit Höhen und Tiefen und das 2:2 gegen Ghana war schon ein Dämpfer, gegen USA das dritte Spiel war schon so, boah, ja, so ganz überzeugend war es auch nicht. Achtelfinale gegen Algerien, ja, hätte in beide Richtungen gehen können. Das Spiel gegen Frankreich, das Finale gegen Argentinien, das waren alles offene Sachen, wo es in beide Richtungen hätte gehen können. Mhm. Aber ich glaube, was uns damals halt einfach ausgezeichnet hat, ist, dass jeder irgendwie dieses Gefühl hatte, egal welche Widerstände kommen, wir werden das schon irgendwie regeln.
Ja.
Und das ist das, was mir heutzutage bei uns im Fußball fehlt, und generell auch in der Gesellschaft, zu sagen, wir machen es erstmal. Mhm. Und dann schauen wir mal. Und wenn es dann irgendwas zu regeln gibt, dann regeln wir das schon irgendwie. Wir versuchen zu viel zu analysieren und zu durchdenken. Und ja, und der Gegner macht so und hier und da. Und dann macht der Gegner komplett was anderes. Ja. Und dann bist du so erstmal, oh,
was mache ich jetzt?
Hä? Wir haben doch alles analysiert. Ja, ja. Die spielen doch eigentlich anders. Ja. Ja, das ist nicht in deiner Hand. Du kannst es nicht kontrollieren. Was du kontrollieren kannst, ist deine Einstellung, wie du in so ein Spiel gehst.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass wir eben in so Spiele gehen, wo wir ein perfektes Spiel machen wollen, weil wir das Gefühl haben, nur dann kannst du als Sieger rausgehen. Mhm. Aber das ist nicht so. Du musst kein perfektes Spiel machen. Du musst einfach den Mut haben und die Überzeugung haben, dass du, egal welche Situation, in welcher Situation du bist, dass du irgendwie eine Lösung dafür finden wirst. Und das ist das, was mir am meisten eigentlich fehlt.
Ist das auch was, weil ich, also diese Energy von dir gerade überträgt sich gerade voll auf mich, auf euch, die ihr gerade zuhört auch. Ist das, was ich meine, als Coach, also als Co-Trainer der U21, was du deinen Jungs so ein bisschen mitgibst, also diese Werte, die du jetzt gerade uns erzählst, dass du sagst, Jungs, geht nach vorne, traut euch was, ihr könnt eigentlich nicht verlieren, wenn ihr es zumindest nicht mal probiert habt?
Ja, also es hilft natürlich, wenn man selber eine Karriere hinter sich hat und dann auch verschiedene Situationen auch durchlebt hat. Ich glaube, dann ist es einfacher, auch Zugang zu den Spielern zu finden, weil sie natürlich dann wissen, okay, der hat es selber auch schon irgendwie durchlebt und dann kann ich mir das zumindest mal anhören. Und mir ist dieser Zugang auch extrem wichtig zu den Spielern, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn ich inhaltlich top bin und ein Top-Mensch bin und alles ist top, aber ich finde den Zugang nicht, weil dann kommt eben alles nicht an. Meine ganze Erfahrung, mein ganzer Inhalt, den ich an den Mann bringen will, der kommt nicht an. Deswegen liegt mir sehr viel daran, eben diesen Zugang zu den Spielern zu finden und dann eben sie zu ermutigen, weil das sind halt auch alles Jungs, die sind dann 19, 20, 21, da kommen noch ganz andere Sachen, Thema Geduld und der eine spielt, der andere spielt noch nicht und das willst du als Sportler, willst du das nicht, du hast die Jahre davor warst du immer ein Superstar und in deinem Jahrgang immer der Beste und dann kommst du plötzlich dann in diesem Altersbereich, wo du dann bei den Profis bist und dann musst du dich plötzlich gedulden, bist nicht mehr der absolute King. Das sind ganz viele Situationen, mit denen die Jungs konfrontiert sind und Mädels auch konfrontiert sind, was nicht einfach zu handeln ist und ich habe halt einfach das Glück gehabt, jetzt im Nachhinein das Glück, aber ich war genauso ungeduldig, dass ich in diesen verschiedenen Situationen war und ich habe das Gefühl, dass ich den Jungs dann halt einfach dadurch helfen kann, weil ich denen einfach aus meiner Erfahrung so ein bisschen was erzählen kann und manchmal musst du dich eben gedulden, manchmal musst du die Sachen so annehmen, wie sie sind und du erfährst erst später, wofür sie gut waren. Es ist in dem Moment ist es immer schwierig dann als Spieler, weil du denkst, ja, ich muss ja eigentlich auf dem Platz stehen, ich bin besser als der gerade spielt. Aber da stecken manchmal ganz viele Gedanken auch beim Trainer im Kopf, wieso nicht und wie ist gerade das Setting und passt es gerade oder passt es gerade nicht oder was braucht die Mannschaft einfach. Und ich versuche einfach mit den Spielern einfach sie zu ermutigen, auch mal zu fallen, auch mal einen Fehler zu machen und dann geht's trotzdem weiter und das hilft einfach auch, wenn du dann das Gefühl hast, ich darf einen Fehler machen, ich muss kein perfektes Spiel machen. Natürlich auf allerhöchstem Top-Niveau kommst dann drauf an, wer weniger macht, aber auch auf allerhöchstem Top-Niveau ist keiner fehlerfrei. Messi verschießt einen Elfmeter, Mbappé verschießt einen Elfmeter und die stehen da gerade als die absoluten Kings einer Weltmeisterschaft. Man darf Fehler machen. Was nicht passieren darf, ist, dass du dich nicht mehr traust, weil das ist Stillstand.
Ja.
Und das versuche ich ihnen zu erklären. Und es bringt nichts, wenn du als Kind immer den Traum hattest, du wolltest Fußballprofi werden und was Unwahrscheinlicheres gibt's fast gar nicht, außer irgendwie noch Lotto zu gewinnen oder so.
Astronaut werden noch.
So. Und trotzdem hast du als Kind aber daran geglaubt und jetzt hast du es geschafft und jetzt hörst du auf einmal plötzlich auf zu träumen, weil jetzt Weltmeister zu werden oder Champions League-Sieger zu werden, scheint auf einmal so weit weg. Boah, ja, aber du hast doch als Sechsjähriger hast du geträumt, dass du das war viel unwahrscheinlicher. Ja. Und jetzt bist du da oben angekommen und jetzt hast du plötzlich Angst davor zu träumen, weil du sagst, ja, aber das ist zu weit weg und wer schafft das denn schon? Und ich glaube, das ist halt einfach so das Wichtige, dass wir verstehen, wir haben früher, als wir die Sachen nicht so krass durchdacht haben und so krass analysiert haben und wie ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fußballprofi werde, da hattest du nicht keine Angst davor zu träumen und deinen Weg einfach zu gehen. Und dann hattest du mal gute Spiele, mal schlechte Spiele, mal wurdest du in die Auswahl ausgewählt, mal nicht und trotzdem hast du irgendwie deinen Weg nach da oben gemacht und dann bist du da oben angekommen und jetzt hab ich das Gefühl, ist bei vielen dann halt einfach so der Moment, wo du sagst, ja, aber jetzt bin ich Profi geworden, jetzt darf ich nicht scheitern. So, und dann hast du Angst davor zu träumen, weil du kannst ja scheitern, wenn du jetzt den nächsten, und das ist dann für mich Stillstand. Das darf halt einfach nicht passieren. Und gerade nicht bei den Jungs, die dann halt in dem 19, 18, 17 bis 21, die halt so in dem Sprung sind, das killt die Karriere. Und davor versuche ich die Jungs da irgendwie auch ein Stück weit zu schützen.
Aber es ist ja leider genau gerade das, was ganz breit kritisiert wurde, jetzt gerade bei den jungen Spielern im DFB-Kader oder auch allgemein, der Nachwuchs wurde ja jetzt auch vielfach kritisiert und es fehlt der Biss und der Wille und was weiß ich nicht, alles was. Ich mag das nicht, weil es bringt dir nichts, es bringt mir nichts, es bringt den Menschen, die gerade zuhören, nichts, wenn wir einfach nur draufhauen und sagen, ja, aber das ist alles so kacke und dann versinkt man so im Selbstmitleid. Deswegen einfach nur, weil du bist ja an den Jungs dran, du arbeitest mit denen. Mach mal gerne kurz Werbung und Wirbel für den deutschen Nachwuchs, damit wir mal aus diesem Morast von alles ist scheiße ein bisschen rauskommen. Weil ich bin mir sicher, es ist nicht so.
Vor 2 Jahren habe ich beim DFB angefangen und da hatte ich die U17, war ich bei der U17. Und ich muss sagen, so nach einem Jahr U17 habe ich gedacht, eigentlich ist das Wahnsinn. Wenn ich überlege, U17 bei mir damals war so mit das komplizierteste noch irgendwie Hinterlaufen vom Außenverteidiger. Das war schon so, boah, krasser Move. Und was die Jungs heute alles drauf haben und technisch auch drauf haben, also das ist schon krass. Und wir haben echt, also wir haben wirklich im Nachwuchs in der U17, hatten wir Lenny, Lennart Karl, wo du gesehen hast, bei dem Jungen kommt es nicht drauf an, ob er die Skills hat, ob er das Potenzial, er hat das Potenzial. Und mit ihm haben es auch noch andere. Die Frage ist doch, wie gehen wir mit den Jungs um, dass sie das Potenzial abrufen können? Und da kommt es auch immer darauf an, dass wir nicht nur sehen, was hat der Spieler nicht. Weil das ist auch immer so eine Krankheit, finde ich, die wir haben, ist immer, ja, der Spieler, der ist schon gut, aber ja, das fehlt ihm noch. Jedem Spieler fehlt irgendetwas, ja. Aber ich muss doch gucken, was kann dieser Spieler besser als die anderen Spieler auf dieser Position? Und dann muss ich mir das doch zunutze machen in meiner Mannschaft, der Mannschaft das eben geben und gucken, dass er das, was er richtig gut kann, noch besser kann auf seinem Weg nach oben. Und natürlich arbeiten wir dann weiter auch an den Schwächen und an dem schwachen Fuß und an dem Kopfballspiel und an dem und an jenem. Aber lass uns doch darauf fokussieren, was kann der Spieler richtig gut und lass uns das noch besser machen, damit wir dann jeden einzelnen Spieler, den wir nach oben tragen können, irgendwann dann in der A-Nationalmannschaft sehen und sagen können, ey, so gut nach innen und links das Ding in den Giebel hauen wie Lenny, das macht kein anderer. Ja. Und dann haben wir doch einen Spieler und dann ist er trotzdem kein Kopfballungeheuer und trotzdem vielleicht fehlen ihm hier und da sein rechter Fuß und dies und jenes. Aber das sind alle Sachen, da können wir dran arbeiten. Aber der rechte Fuß fehlt Messi immer noch. Und trotzdem steht er da mit. Und ich glaube, das müssen wir halt einfach. Wir haben so viele krasse Spieler in dem Nachwuchs. Und da gibt es noch ganz viele, die noch ganz viel lernen müssen. Aber es gibt ganz viele, die unheimlich krasse Stärken haben. Und wir müssen jetzt gucken, wie können wir es schaffen, das Potenzial jedes einzelnen Spieler, dass er in der Lage ist, das so oft wie möglich abzurufen, weil das ist auch so ein Thema. Es bringt nichts, wenn ich so viel für so vieles drauf habe, aber ich bin nicht in der Lage, es abzurufen, wann ich es will. Also das ist eine Sache, die wir schauen müssen, dass wir den Jungs da den Mut geben und das Vertrauen geben, dass sie einfach permanent an ihr Limit drankommen können und dann halt einfach weiter an den Stärken und an den Schwächen, aber vor allem an den Stärken zu arbeiten. Weil wir werden keine kompletten Spieler haben, die alles komplett richtig machen und die alles können. Ist schwierig. Lass uns das nehmen, was wir da haben und mit dem arbeiten, sodass wir dann irgendwann oben so viele Jungs von uns wie möglich nach oben bekommen in die A-Nationalmannschaft, weil jeder etwas Besonderes hat. Und ich habe in der U17 habe ich das gesehen und ich habe in der U21 jetzt wieder das Glück, mit Spielern arbeiten zu dürfen, die so vieles mitbringen, wo ich sage, ich war auf keinen Fall auf dem Niveau in dem Alter. Crazy. Auf keinen Fall. Yeah. Ich würde sogar sagen, weit drunter. Yeah. So. Und was die Jungs heute alles drauf haben, weil das Spiel auch schneller geworden ist, weil es viel komplizierter geworden ist, die können alles. Also ich brauche den mit taktischen Sachen, brauche ich denen fast gar nicht mehr zu kommen, weil die können alles. Aber die Frage ist, wie oft schaffe ich es auf allerhöchstem Niveau immer an meine beste Leistung ranzukommen? Mit den Fehlern, die ich machen darf, mit Tagen, wo es vielleicht nicht klappt. Aber die Frage ist immer, wie oft schaffe ich es, in Trainingseinheiten, im Wettbewerb, immer oben an mein Limit anzukommen. Und da bin ich mir sicher, dass wir ganz viele Jungs in den nächsten Jahren in der A-Nationalmannschaft sehen werden.
Aber das ist doch geil. Das ist immer, also mir spricht es ehrlich gesagt ein bisschen aus der Seele so, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Rumgetrete und Rumgedrücke und das eh alles nichts ist. Jetzt meinst du gerade eben schon, du hast ein bisschen erzählt, du bist jetzt seit 2 Jahren dabei, seit Ende 25, auch bei der U21 und ich sag mal so, du bist ja nicht gerade in kleine Fußstapfen da getreten. Hermann Gerland war dann, der Tiger war dein Vorgänger. Da musst du uns mal kurz mit reinnehmen, wie das war, als du dann da quasi hochgezogen wurdest von der U17 in die U21. Also als Co-Trainer, wie war diese Staffelstabsübergabe? Gab es die denn überhaupt mit Hermann Gerland? Hat er dir noch einen Tipp gegeben oder so?
Also wir hatten, als ich, na gut, der Anruf kam irgendwann von Tony Di Salvo, dass Hermann aufhört und ob ich mir das vorstellen könnte, bei der U21 Co-Trainer zu machen. Und also war eigentlich alles ganz simpel, nichts Aufregendes. Und es hat mir total zugesagt, weil ich das Gefühl hatte, okay, die U17 hat mir mega viel Spaß gemacht. Und dann auch eine EM zu spielen mit der U17. Die WM habe ich ja dann leider verpasst, weil ich ja dann bei der U21 schon war. Aber die hätte ich auch noch gerne mitgenommen. Und es war ein besonderes Jahr auch für mich, weil ich ja selber in der U17 Europameister geworden bin 2009. Und dann war die EM auch noch in Albanien. Da habe ich ja auch noch ein paar Wurzeln. Und deswegen, das hat alles so ineinander gepasst. Und dann kam dann irgendwann eben der Anruf, ob ich dann zu U21, ob ich mir das vorstellen kann. Das habe ich dann gemacht, weil es mir total zugesprochen hat und weil ich mich dann auch so in dem Herrenbereich gesehen habe, weil ich glaube, wenn du als Trainer ein paar Jahre gemacht hast im Jugendbereich, dann kriegst du auch mehr ein Gefühl dafür. Wenn du dann aber aus dem Profibereich kommst, als Spieler noch, und dann musst du plötzlich mit 17, 16, 15-Jährigen arbeiten, ist es immer relativ schwierig, irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie entwickeln sich die Jungs. Da hast du so viele Themen mit biologisches Alter und wer ist wie weit und so. Da musst du halt Geduld haben und musst da so dich reinarbeiten.
Ja, klar.
Und in der U21 war ich dann praktisch dann wieder bei den Jungs, die schon in der Bundesliga spielen, zweite Bundesliga spielen. Und da wusste ich, okay, da kann ich halt mehr aus mir rauskommen in diese Detailarbeit und mit den Jungs und den Zugang zu den Jungs zu finden, um sie dann, um ihnen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und dann habe ich da zugesagt und dann war bei meinem ersten Lehrgang auch die Verabschiedung vom Tiger. Und da haben wir kurz gesprochen und ich habe dann gesagt, dass ich nicht versuchen werde, ihn zu ersetzen, weil das ist unmöglich. Ich werde aber es versuchen, auf meine Weise irgendwie dem Team und dem Staff so einfach wie möglich zu machen mit mir. Und er hat es mir nicht einfach gemacht, weil egal, wo du dann dich, in welchen Raum du dich bewegt hast, ob im Teammanagement, bei den Physios, jeder hat irgendwie gesagt, ja, der Tiger hat gesagt und der Tiger hat, da wusste schon, okay,
große Fußstapfen.
wird nicht einfach, aber das war auch nicht das Ziel, ihn zu ersetzen. Ich glaube, da fehlt mir auch die Erfahrung, die er sammeln konnte über all die Jahre.
Ah, das ist ja ein Jahrzehnte, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, sich die 1:1 damit zu messen.
Deswegen habe ich es auch gar nicht versucht, mich da zu messen, sondern habe gesagt, ich muss es dann halt so machen, wie meine Stärken einbringen und das, was ich gut kann. Und so war der Ablauf. Und dann war ich dann auch schon mittendrin. Ja. Das geht dann halt schnell, dann geht sofort in die Quali. U21 hast du ja dann keine Freundschaftsspiele. Wir hatten eins gegen Albanien und dann ging es sofort in die Quali und dann bist du sofort unter Strom und willst sofort gucken, dass du eben den Zugang zu der Mannschaft findest, zum Staff auch. Man sieht sich und man kennt sich und teilweise sind ja auch noch Physios da, meine Physios noch zu der damaligen Zeit war, also, aber trotzdem muss man ja jetzt so ein Gefühl dann dafür bekommen. Und es war sehr, sehr aufregend, hat sehr viel Spaß gemacht und es macht weiterhin Spaß. Jetzt war es eine Qual, weil seit März bis September ist ja dann erstmal nichts bei uns und ich freue mich riesig auf den September, dass ich da die Jungs dann wieder sehe und den ganzen Stuff.
Schön. Also Hermann Gerland ist ja schon sehr bekannt dafür auch gewesen, dass er eben wirklich sehr früh Talente erkennt, groß macht und dann auch mit einem guten Gefühl in diese Wildnis des Profifußballs entlässt. Was ist denn, woran erkennst du bei den Jungs, an welchen Merkmalen, oh krass, der könnte es ganz weit bringen. Vielleicht nicht den besten Volley-Schuss, aber der hat vom Esprit her, von der Denke her was.
Sehr schwierig zu beschreiben, ehrlicherweise. Also ich habe jetzt, bevor ich nach Amerika bin, waren wir beim Sichtungsturnier der U15. Das war der 2012er Jahrgang. Und da guckst du natürlich auch erstmal 6 Spieler am hintereinander weg. Also wie gesagt, in den letzten Monaten sehr, sehr viel Fußball. Es ist schwierig für mich ist es sehr schwierig zu beschreiben, was da kommen sehr viele Sachen zusammen. Ich mag es sehr, Spieler zu sehen, die sich trauen. Ich glaube, das hat man jetzt auch schon langsam rausgehört, die keine Angst haben, Fehler zu machen. Die an ihren Stärken glauben und die dann halt mir einfach von außen eine Körpersprache signalisieren. Ich bin hier, weil ich mein Spiel machen will, unabhängig davon, ob ich dann am Ende eine Garantie bekomme, dass ich das Spiel gewinne. Und ich kann damit umgehen und ich gehe im nächsten Spiel wieder genauso ran. Weil wir haben schon immer das Gefühl, dass wenn wir etwas geben, dann müssen wir ja dafür auch etwas bekommen. Aber manchmal bekommst du dafür nichts und du musst trotzdem weitermachen. Und ich sehe das manchmal bei so einem Spieler, dass der eine Aktion und dann hat er dafür nichts bekommen und dann macht er aber dasselbe nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und er geht gar nicht so sehr auf den Preis, den er am Ende dafür bekommt, ob er ein Tor bekommt, ob er einen Assist bekommt, sondern er macht es die ganze Zeit wieder. Er glaubt an sich, die Körpersprache signalisiert mir, ich bin auf einer Mission, ich will was erreichen. Und ich glaube, das sind so die Spieler, die ich sehr gerne mag. Und dann gibt's aber auch andere, wo du siehst, der kann so viel, ist aber im Moment noch so richtig verunsichert. Und mit denen arbeite ich dann auch gerne, weil ich weiß, okay, der hat alles schon, den musst du jetzt nur noch irgendwie so rauskitzeln.
Ja,
so. Und deswegen ist es immer so ein, ich schaue mir die Jungs dann an, ich schaue mir die Spiele an und dann denke ich mir so, boah, das ist so einer, mit dem würde ich gerne arbeiten, weil ich glaube, entweder hat er das oder der hat das, aber der hat irgendetwas, was mir, was mich so, und dann bin ich auch so ein richtiger Fan und ich habe dann so die Trainerteams um mich rum, wo die sagen, ja, es ist dein Spieler, alles okay, so, weil dann gibt's so den einen oder anderen, wo ich sage, den mit dem will ich gerne arbeiten. So, und ehrlicherweise gab es davon ein paar bei der U15, bei der U17, bei der U21. Und deswegen sage ich das auch, dass ich voller Überzeugung bin, dass es an Talenten nicht mangelt. Wir müssen trotzdem dranbleiben und trotzdem weiter die Jungs ausbilden und noch mehr versuchen, aus ihnen rauszukitzeln. Aber ich glaube nicht, dass es an Talenten mangelt.
Wir haben jetzt schon ein bisschen Eindruck bekommen, was dir wichtig ist bei den Jungs. Aber so eine Beziehung ist ja nicht eine Einbahnstraße. Was ist das, was du von den Jungs lernst?
Dass du dich immer anpassen musst. Also ich glaube, du kannst als Trainer nicht eine Philosophie haben und sagen, ja, das ist so mein Weg und ich mache das immer so, weil du hast halt einfach zu viele verschiedene Charaktere, zu viele verschiedene Situationen. Jeder hat irgendwie, ist in einer anderen Situation. Und du musst dich bei jedem Spieler versuchen anzupassen. Du hast dann natürlich so deine Prinzipien, Respekt, gegenseitiger Respekt und so weiter und so fort. Das ist, sagt ja irgendwie jeder, aber es geht mir sehr viel auch darum, ich lerne von den Jungs krass, mich anzupassen, weil ich war davor der Meinung, Profifußball, ich habe ja schon alles erlebt, alles gesehen, abgestiegen, aufgestiegen, ja. Weltmeister, Champions League, hier und da und jenes, aber trotzdem ist es als Trainer dann wieder anders und du musst mit den Situationen anders umgehen und du kannst nicht sagen, ich habe genau die Idee und das ist der Weg und es gibt keinen anderen und auch es gibt keinen anderen Umgang mit den Spielern. Ich bin immer hart oder ich bin immer der Kollege-Typ, sondern du musst dich halt einfach anpassen der Situation, die man gerade hat, und da hatten wir letztes Jahr auch ein paar, dann war es mal lockerer, mal haben wir dann plötzlich das Spiel gegen Griechenland verloren und du weißt, okay, jetzt müssen wir aber jetzt so, ne, die Zügel ein bisschen anziehen, weil wir müssen jetzt auch performen, bei all dem Wohlfühlen und wir wollen füreinander und so weiter und so fort. Jetzt müssen aber auch trotzdem irgendwie Ergebnisse, weil wir müssen uns qualifizieren. Und so dieser Mix, dieses anpassen können, und zu jedem Spieler, weil wie ich schon gesagt habe, für mich ist das mit eins der wichtigsten Sachen, diesen Zugang zu den Spielern zu haben. Und da lerne ich gerade unheimlich viel, weil du halt einfach siehst, jeder hat so seine Sichtweise, jeder hat so, es gibt nicht die Wirklichkeit, sondern jeder hat irgendwie seine Filter dazwischen und jeder guckt durch eine andere Brille, hat anderes erlebt, und da sich mit den Jungs so auseinanderzusetzen, dass man irgendwann das Gleiche sieht. Ja. So, und da lerne ich gerade extrem viel.
Krasse Aufgabe. Ist es auch, merkst du das, bei dir ist es ja noch nicht so ewig her, also ich meine, du bist 2012 in die U21 gekommen, auch damals gab es schon Internet, aber natürlich jetzt nicht wahrscheinlich Social Media so wie heute. Merkst du da, dass das auch was ist, womit sich die Jungs nochmal anders beschäftigen und was einfach nochmal so ein ganz anderer Faktor heutzutage ist?
Ja, also ich glaube, dass du, und das, da sage ich jetzt nichts Schlaues, sondern ich glaube, das weiß jeder, dass Social Media heute natürlich ein Thema ist, dass ich krass aufbauen kann, aber auch krass runterziehen kann. Und da kannst du den Spielern ja auch nicht sagen, ey, du darfst das nicht. So, guck jetzt nicht auf dein Handy. Wir sind jetzt die nächsten 10 Tage hier zusammen. Nur noch WhatsApp, Familie, keine anderen Social Media. Das kannst du ja nicht machen. Also ist das da irgendwo auch dann in den Händen der Spieler. Was ich dann schon versuche, den Spielern zu sagen, ist, dass man halt so wenig wie möglich draufschaut. Vor allen Dingen in den Jahren. Ich glaube, wenn man dann irgendwie 10 Jahre dabei ist und dann den ein oder anderen Kommentar liest, dann hat man irgendwann schon so die dicke Haut, dass das an dir abprallt. Aber ich habe es dann selber bei mir damals gesehen, dass ich diese dicke Haut hatte, meine Frau aber nicht, weil sie das ja nicht gewohnt war. Und dann liest sie natürlich Kommentare und lässt das an sich ran. Und das ist halt mit das Gefährlichste, was du machen kannst dann. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wo ich sage, ey Jungs, versucht, ne, weil klar ist es schön, wenn du dann deine Highlight-Clips siehst und der ist der Beste und der Nächste und hier und da und es ist alles super und das kannst du auch aufsaugen, aber du musst halt auch wissen, die Gefahr, wenn es dann mal nicht so läuft wie jetzt, dann wirst du natürlich hier und da was hören und lesen und sehen, was dir nicht gefällt. Und du musst damit umgehen können und lass dir da ein bisschen Zeit, kriegst du eben diese dicke Haut und dann prallt das ab und du lässt es nicht an dir ran. Aber in dem Alter, wo die Jungs sind, bei der U21, ist natürlich die Gefahr groß. Ja. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass das nicht nur die Aufgabe der Jungs ist, damit umzugehen, sondern generell unsere Aufgabe von jedem, darüber nachzudenken, wie sehr wir diesen Jungs dann schaden können mit irgendwelchen Kommentaren oder mit irgendwelchen Sachen, die wir da in die Tastatur hauen. Und gleichzeitig schimpfen wir dann aber, dass die dann auf dem höchsten Level dann bei einer WM nicht performen können, weil dann die Knie zittern und weil die Jungs dann wissen, wenn ich jetzt den Elfmeter verschieße, dann kann ich mein Handy erstmal 2 Monate weglegen. Und das sollte ja auch nicht so sein. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es die Verantwortung auch von uns ist. Klar, die Hauptverantwortung liegt bei den Jungs und die müssen damit umgehen können. Das ist halt einfach Teil des Berufs. Aber ich glaube, dass wir auch sehr viel dazu beitragen können, dass wir entweder selber oder bei unseren Kindern oder bei Freunden halt einfach sagen, ey, der Kommentar muss jetzt nicht sein. So, ja. Ne? Keine Ahnung, sprich ihn laut aus, aber muss ja nicht irgendwie, der Junge muss das jetzt nicht unbedingt lesen. Das tut ihm nicht gut, das gibt dir nichts. Für was?
Es ist so ein kranker Verstärker irgendwie, weil so, wie sie manchmal überhöht werden, so gut sind sie dann auch nicht, aber so scheiße, wie sie dann, wenn sie ganz gehatet werden, so sind sie ja auch nicht. So, das ist, ich finde es. Das sagt immer so viel mehr über die Leute aus, die das schreiben, als über die Qualität der Spieler oder die Einzelaktionen. Wie können wir denn, wir als Fans, als Fans von vielleicht unseren Vereinen, da ist ja die gleiche Thematik, aber auch als Fans der deutschen Nationalmannschaft, jetzt mal unabhängig davon, wer jetzt neuer Bundestrainer wird oder wieder die Personalien sind, wie können wir diesen Neustart, den es jetzt ja zweifelsohne, nachdem Julian Nagelsmann seinen Hut genommen hat, gibt, das so mitmoderieren von unserem Teil her, dass wir unser Bestes geben, was wir geben können. Was braucht's da von den Fans?
Also ich glaube, in erster Linie müssen wir uns alle bewusst sein, dass wir halt einfach ein Teil davon sind. Wir sind die Fans von Deutschland. Wir haben keinen, wahrscheinlich auch ein paar ausländische Fans, die irgendwie Deutschland supporten, aber grundsätzlich sind die Deutschen und wir in Deutschland ja die Deutschland-Fans. Und das heißt, wir müssen halt einfach gucken, dass wir jeden, der das Trikot anhat, auch supporten. Und dann gibt's natürlich auch, die Jungs müssen irgendwie auch in Vorleistung gehen und müssen abliefern. Aber es wird auch Spiele und Turniere geben, wo es nicht so läuft. Und dann jedes Mal immer so draufhauen, wie wir draufhauen, hilft dem Ganzen ja nicht. Klar, muss dann manchmal gucken, okay, woran hat's gelegen? Und dann werden Sachen analysiert und werden Sachen angeguckt. Aber wir müssen halt auch wissen, dass wir Teil davon sind. Und wenn wir die Energie, und dann muss ich immer so ein bisschen an meinen Ex-Trainer denken, Mikel Arteta, der mit seiner Glühlampe in der Kabine und ist die Energie von den Fans. Und wenn du da, dann guckst du dir das an und denkst, ey, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein musste. Ja. So, aber er hat schon recht. Das Land gibt die Energie, die Leute geben die Energie und es kann dich beflügeln. Oder du weißt als Spieler, das Trikot von Deutschland wiegt und es wiegt auch, klar wiegt es, es sind 4 Sterne drauf. Und dann musst du wissen, wenn du Nationalspieler bist, musst du performen. Das wiegt sowieso schon. Aber bringt das noch, dass wir dann alle nur noch drauf warten? Boah, hoffentlich spielt jetzt heute, dann kann ich heute mal richtig ein paar Kommentare rausfeuern. Ich glaube, wir müssen uns halt einfach alle bewusst sein, dass wir mit dazu, wir gießen das Ganze auch mit. Und je nachdem, was wir gießen, kann es aufblühen oder eben nicht. Und trotzdem, klar, am Ende können wir alle versuchen zu gießen. Wenn da keine Pflanze drin ist, dann passiert nichts. Also das muss natürlich, am Ende müssen die Jungs performen und die Trainer ihre Aufgaben machen und der ganze gesamte Verband muss. Aber wir müssen auch alle dahinter stehen und dann auch wissen, dass wir ein Teil einfach davon sind.
War das 2014 nochmal anders?
Ich bin ja ehrlicherweise auch ganz spät auf den Zug aufgesprungen. Also ich habe nicht alles davor mitbekommen. Und dann war ich auch noch zu der Zeit im Ausland, in Italien und habe dort gespielt. Also,
aber während der
WM. es war nicht so, dass ich glaube, nicht viele haben daran geglaubt, dass wir 2014 Weltmeister werden. Sagen wir es mal so. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, es erwartet jetzt jeder, dass wir da hingehen und wir sind der absolute Top-Favorit. Das war nicht so. Ich glaube, wir haben uns das dann irgendwie in dem Turnier und gerade dann irgendwie nach dem 7-1 gegen Brasilien war ja jeder, okay, also wir werden ja sowieso Weltmeister.
So. Da hat's dann wieder jeder gewusst, genau. Wir sind eh die krassesten.
So, aber Viertelfinale gegen Frankreich und Achtelfinale gegen Algerien, wie gesagt, gegen USA haben wir uns schwer getan, gegen Ghana 2-2 nur und dann war auch schon so wieder, ja, aber ganz ehrlich, wir spielen mit 4 Innenverteidigern da in der Kette und hier und da und jenes. Aber wir haben das irgendwie als Mannschaft und als gesamtes Team, als Verband irgendwie trotzdem geschafft, uns so ein bisschen abzukappen einfach und zu sagen, okay, wir glauben einfach an dem, was wir uns vorgenommen haben und wir ziehen das durch und dann entwickelst du so einen Flow und dann hast du irgendwann das Gefühl, ey, egal was passiert, ob wir in Führung gehen, ob wir in Rückstand, wir regeln das schon wir machen das schon irgendwie als Mannschaft. Und dann hat jeder irgendwie an den anderen geglaubt und jeder hat seine Aufgabe gehabt und dann hat es Spieler gegeben, die gar nicht gespielt haben, es hat Spieler gegeben, die alle Spiele gemacht haben. Keiner hat einen Benny Hövedes auf linker Außenverteidiger für 7 Spiele gesehen und dann am Ende noch mit dem Titel, aber er hat's gemacht. Er hat gesagt, okay, wenn das meine Aufgabe ist, dann mache ich das einfach. Und da werde ich vielleicht keine 37 km/h-Linie runter hoch und runter laufen, aber das, was ich machen kann, mache ich. Und ich glaube, wir haben uns einfach darauf fokussiert, dass jeder das einfach gibt, was er geben kann. Und wir haben darauf vertraut, dass der Trainer und das Trainerteam genau wusste, was brauchen wir von wem heute und bei diesem Spiel. Und wir haben das dann so zusammengebastelt, dass es am Ende dann erfolgreich wurde. Und natürlich hätte es mit einer Fehlentscheidung oder mit einem Fehler hätte das Ganze in eine andere Richtung gehen können. Aber das ist dann halt auch so ein bisschen Glück. Ja. Aber Glück muss man sich ja bekannterweise auch erarbeiten.
Lass uns mal, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in Weltmeisterfolgen vom Deep Dive machen wollen, so ein bisschen die Geschichte nacherzählen, wie es denn dann dazu gekommen ist. Bei dir war ja spannend und eine relativ ähnliche Situation gab es jetzt dieses Jahr auch nochmal. Du bist nachgerückt für Marco Reus. Jogi Löw hat damals nicht positionsgetreu nachbesetzt. Hatten wir jetzt auch so ein bisschen. Lennart Karl raus, alle haben gesagt, Elmaler, nee, doch nicht. Asanoglu Draogo ist auf einmal gekommen, der auch ein bisschen defensiver ist. Bei dir war es auch von Offensivspieler zu, wir nehmen jetzt nochmal einen Innenverteidiger mit. Ich bin mir sicher, dass Asan schon bevor er in Winston-Salem da angekommen ist, ganz viel mitbekommen hat von der Presse, die ja gleich gesagt hat, wer ist das? Ist der gut? Also, ach, das ist der von RB Leipzig. Ja, wir werden schon wissen, was sie tun. Viel Skepsis. Wie hast du das damals bei dir mitbekommen?
Ja, das war ja ähnlich. Schon. Also ich war ja noch unbekannter, weil ich ja im Ausland nur gespielt hatte. Ja,
Genua damals.
Ich war in Genua davor beim FC Everton. Ich habe zwar alle U-Mannschaften von U15 bis U21 war ich ja Teil der Nationalmannschaft. Aber ich war trotzdem unbekannt. Und dann war alles, warte, Mustafi, wer? Wo kommt der denn jetzt her? Und am Ende war es dann halt für mich selber auch ehrlicherweise überraschend, weil es war ähnlich so wie bei Asan. Er hat ja dann schon ein Länderspiel gemacht oder war bei uns, ist dann zur A-Nationalmannschaft, hat da sein Spiel gemacht, sein Tor gemacht, unheimlich viel, unheimlich gefreut für ihn, weil es ein toller Junge ist. Neben dem, dass er halt auch ein guter Fußballer ist noch. Und es war bei mir ähnlich. Ich bin sehr spät, habe ein Freundschaftsspiel gemacht in Hamburg, glaube ich, gegen Polen war das damals für die A-Nationalmannschaft. Das war mein erstes Spiel, war ein Freundschaftsspiel. Und dann war mein erstes offizielles Länderspiel war gegen Portugal, als ich eingewechselt wurde bei der WM. Und da kannst du dir vorstellen, wie da meine Knie gezittert haben und ich stand nicht am Elfmeterpunkt, sondern ich stand noch gerade da und muss eingewechselt werden. Und ich stand schon, ich glaube 3-0 stand schon vor uns. Ja. Und trotzdem war ich natürlich total aufgeregt, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt rechts außen spielen. Links außen bei Portugal spielt Cristiano Ronaldo. Und mein erstes Spiel für Deutschland und gleich bei der WM. Und irgendwie habe ich mich extrem gefreut. Auf der anderen Seite hatte ich riesen Respekt vor der Situation. Und mit dem ersten Ballkontakt so habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich angekommen. Aber es war genauso. Es war am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, hey, Marco, ich, irgendwie passt das doch gar nicht so. Und dann merkst du halt einfach, wenn du dann da bist, dass du bewusst ausgewählt wurde, weil dann vielleicht die Idee war, wir wollen mit 4 Innenverteidigern spielen oder wir brauchen vielleicht da noch ein Backup. Also es steckt immer ganz viel Gedanken dahinter, wen man nominiert und wieso. Und ich merke es jetzt extrem. Deswegen, vorher war ich ja auch Fußballer, aber auch Fan, wenn ich natürlich nicht bei der Nationalmannschaft war, stand ich auch im Public Viewing, hab geschaut und hab genauso gedacht, hey, wieso nominiert er den denn? Und jetzt bin ich eben auf der anderen Seite und wir zerbrechen uns Wochen und Monate den Kopf, wen nominieren wir, warum nominieren wir ihn und was brauchen wir und was braucht der Spieler und wer ist in welche Situation und wo lassen wir ihn vielleicht auch mal bewusst weg, weil er vielleicht jetzt gerade in einer Phase ist, wo er die Zeit bei seiner Mannschaft braucht und das sind so viele Gedankengänge und am Ende kann es trotzdem sein, dass du die falsche Entscheidung triffst, aber wir müssen halt einfach überzeugt davon sein, welche Entscheidung wir treffen. Und wir versuchen das mit aus voller Überzeugung. Und dann musst du das Ergebnis so annehmen, und wie es dann am Ende kommt.
Lass uns einmal in dieses erste Gruppenspiel reingehen. 3-0. Du wirst mit 22 Jahren, ich glaube 73. Minute irgendwie sowas eingewechselt. Und dann hast du da Almeida, Nani und Cristiano Ronaldo stehen. Das sind Jungs, mit denen du wahrscheinlich auch noch mal hier und da auf FIFA früher gezockt hast. Ist das nicht so eine außerkörperliche Erfahrung, wenn es dann einfach so heißt, so, Schroder, mach dich mal warm, gehst gleich rein?
Ja, ich wusste tatsächlich schon den Tag vorher.
Okay.
Also ich hatte ja das Gefühl, ja klar, ich komme jetzt, ich werde nachnominiert. Ich war ja im Trainingslager noch dabei. Mhm. Dann wurden drei oder vier Spieler, glaube ich, wurden gestrichen. Mhm. Einer davon war ich. Und dann war ich eigentlich schon so im
Urlaub-Modus.
So, okay, wo geht's jetzt hin? Was mache ich jetzt? Und dann bist du plötzlich da und dann trainierst du mit. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das voll angenommen. Ich wusste, okay, ich werde jetzt hier nicht jedes Spiel von Anfang an machen. Mhm. Und wusste dann auch gleichzeitig nachnominiert, wahrscheinlich bin ich jetzt gerade Nummer 26 von 24 war es ja, damals, ja, glaube ich noch, gell? Ja. 24 von 24, aber ist halt so. Nehme ich an und ich mache halt mein Ding so. Und dann kam ein Tag vor dem Spiel gegen Portugal Jogi zu mir und hat gesagt, du, nur als Info, kann sein, dass du morgen dann vielleicht reinkommst. Ist okay. Dann war ich schon so die ganze Nacht.
Ich wollte gerade sagen, die Nacht ist nervös, gelaufen, oder?
Brutal, ja. Nervös. Und auch danach und so, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Und dann habe ich dann einfach gesagt, ja, ich bin ready, aber ich war innerlich am Sterben. Innerlich habe ich mir gedacht, boah, jetzt das kann was werden. Aber ja, am Ende sind wir in das Spiel gegangen, ich habe mich brutal gefreut und dann war so. Komisch, weil auf einer Seite denkst du dir so, hey, jetzt will ich jetzt reinkommen. Auf der anderen Seite spricht er, boah, bist du dir sicher, dass du reinkommen willst? Du bist brutal nervös. Mhm. Und da so die Balance zu finden, das war schon. Und dann stehst du da, Jerome kam auf mich zugelaufen, der ausgewechselt wurde. Ich bin rein und dann gehen so viele Sachen. Und ich, der erste Kontakt und ich muss irgendwie versuchen, die ersten Bälle an Mann zu bringen. Und ich muss diese Nervosität ablegen. Ich war brutal nervös, brutal. Ja. Und dann siehst du natürlich, kriegt dann Cristiano den Ball und du musst nach hinten laufen und denkst dir so, es hätte auch ein bisschen einfacher sein können, aber am Ende haben wir 3-0 schon geführt und ich wusste, okay, ich muss jetzt einfach hier an mich glauben, meine Sachen machen. Ich habe um mich herum Spieler mit brutal viel Erfahrung, die mir alle auch unheimlich viel geholfen haben, dann schnell in die Mannschaft reinzufinden und von daher ist dann die Nervosität relativ schnell verflogen.
Hat dir Perda auch so ein bisschen was Nervosität nehmen können, weil du bist ja jetzt schon eher der sein, der das 3-1 verhindert. So, klar, du hast deine Führung, aber du willst ja dann nicht, ach Mensch, der junge Mustafi, der eh schon sehr beäugt wird und skeptisch betrachtet, weil man kennt ihn nicht wirklich, du willst ja den Leuten nicht noch mehr Grund dafür geben, dass sie sagen, nee, mach dem, der soll mal bitte nicht mehr spielen.
Ja, ehrlicherweise waren's fast alle, weil es gab keinen, der irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, ja, du bist jetzt nachnominiert und mach du mal jetzt hier so die Sachen, die du machen musst und lass uns mal hier die Spiele dann bestreiten und den Titel für Deutschland holen, sondern es war schon so, okay, Teil und du hast dich als Teil gefühlt und ob es dann Per war, ob es dann Mats war, ob es Jerome war, ob es Philipp Lahm war, Benny Hövedis, das sind alles Typen, die mir immer das Gefühl gegeben haben, ich kann mich auf sie verlassen und sie werden mir überall helfen, wo ich Hilfe brauche. Und genau das Gleiche konnten sie von mir erwarten. Mhm. Egal was ist, ich würde mich da überall mit reinschmeißen, wenn es sein muss. Und das hat dir einfach ein Gefühl der Zugehörigkeit gegeben. Mhm. Und dann war ich so schnell drinne, dass ich dann in Anführungsstriche keine Hilfe mehr gebraucht habe, weil ich habe mich schon als Teil der Mannschaft gesehen und ich musste einfach mein Ding spielen.
Mhm. Wie war das denn im zweiten Spiel? Weil Ghana war ja ein bisschen unglücklicher, sage ich jetzt mal, weil also erstmal du hast diesen enormen Rückenwind, du gehst ja mit so breiter Brust erstmal mit nach einem 4-0 gegen Portugal raus, dann hast du Ghana da, du wurdest nach der Hälfte eingewechselt, ich glaube auch wieder für Jerome Boateng, der hatte was an der Lende, glaube ich, dann kommst du da rein und dann kassierst du aber innerhalb von diesen 20 Minuten, ersten 20 Minuten nach der Hälfte zwei Dinger, ich habe mir das nochmal angeschaut, du warst da schon auch da und hast es, natürlich ist es immer eine Teamleistung, aber ihr habt es nicht wirklich wegverteidigt bekommen. Das ist natürlich Wind in die Segel der Kritiker wieder. Wie bist du damals damit umgegangen?
Ja, das war ein ordentlicher Schlag. So, ja. Ne? Also dann hast du zum ersten Mal das Ganze so gemerkt, boah, da Also die Stimmen sind da schon laut. Also ich meine, bei Sampdoria Genua war es schon nicht einfach und da habe ich ja auch vieles erleben dürfen. Aber in dem Umfang natürlich nicht. Und deswegen war das natürlich schon sehr hart auch. Aber trotzdem wusste ich dann relativ schnell, okay, also ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder lasse ich mich jetzt von dem brutal beeinflussen und habe die Chance, dass ich danach vielleicht kein weiteres Turnier mehr spiele und vielleicht dann auch nicht mehr Teil dieser Mannschaft sein werde. Oder ich gehe ins nächste Spiel und mach einfach oder glaub einfach an das, was mich hierher gebracht hat. So, und ich habe mich halt für den zweiten Weg entschieden, weil ich gesagt habe, ey, solange ich nicht das Gefühl habe, dass ich von der Mannschaft nicht akzeptiert werde, gibt es für mich keinen Grund, nicht an mich jetzt hier irgendwie zu glauben und mein Ding zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir auch insgesamt immer sehr gut zusammengehalten. Deswegen war ja dann auch damals der Name Die Mannschaft, weil wir als Mannschaft einfach das Gefühl hatten, wir haben nichts von außen an uns rangelassen, sondern wir haben einfach immer versucht, uns auf die nächste Aufgabe zu fokussieren und die Sachen so anzunehmen, wie sie sind. Natürlich kannst du sagen, 2-2 gegen Ghana, nicht akzeptabel, musst du gewinnen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht kam das genau zum richtigen Zeitpunkt, dass du danach wusstest, egal wie der Gegner heißt, du musst das Spiel erstmal gewinnen. So, und das hast du jetzt bei der WM, der laufenden WM, ist es genauso, dass du verstehen musst, egal ob es Capo Verde ist, egal ob es Paraguay ist, egal wie der Gegner heißt, wo du das Gefühl hast, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, weil wir sind ja individuell besser. Ja, musst erstmal das Spiel gewinnen. Und dann musst du es auch vielleicht auch mal akzeptieren, dass 0-0 gegen einen für die Spanier gegen Cap Verde. Ja, und dann musst du dich halt ins Turnier steigern. Aber vielleicht kommt er genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wir haben uns halt einfach dafür entschieden, dass wir aus jedem Spiel, egal ob es gute oder schlechte Ergebnisse waren, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel war, dass wir halt einfach das Positive für uns mitnehmen. Ja. Und dann nach dem Spiel die Eisdonne von Per Mertesacker.
3 Tage lang erstmal. Wie hat es dir Yogi dann kommuniziert? War das auch so ein aus der Schusslinie nehmen dann erstmal beim USA-Spiel? Weil da bist du dann nicht mehr eingewechselt worden oder gestartet.
Da musst du Yogi fragen. Okay. Aber für mich war ganz klar, okay, ich werde das Spiel ja nicht, also ich war ja nicht Stammspieler, Jerome für Mats eingesprungen dann gegen Algerien. Ich wusste meine Rolle, ich habe mich hinten dran gestellt und war nicht der Erste, der von Beginn an jetzt gespielt hat. Und deswegen gegen USA haben dann andere gespielt und ich war auf der Bank bereit und wusste, okay, es kann jederzeit sein, dass ich reinkomme und ich darf nicht halt einfach an Sachen denken, die mir jetzt gerade schaden könnten. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, obwohl ich 22 war, dass ich das relativ gut hinbekommen habe, dass ich das halt einfach von mir weghalten konnte. Und da hat mit Sicherheit auch die Zeit in Italien geholfen, die Jahre, die ich in Italien hatte, weil da habe ich natürlich auch das ein oder andere dann mit Fans erlebt und dann wusste ich, okay, hey, du darfst dich von so Sachen nicht beeinflussen lassen, weil sonst gehst du bald gar nicht mehr auf den Platz und bleibst in der Kabine vor Angst, dass da irgendwie was schieflaufen könnte.
Waren die so krass drauf, die Fans in Genua? Erzähl mal. Also wenn du es jetzt schon anschneidest.
Ich war, als ich für Sampdoria Genua unterschrieben habe, war Sampdoria in der zweiten Liga. Und ich kam vom FC Genua und habe das erste Spiel, hatte Vertrag gemacht, Medizincheck, Vertrag unterschrieben. Und dann war das erste Spiel und ich durfte das erste Spiel noch nicht spielen, weil die ganzen Unterlagen noch nicht fertig waren. Und dann saß ich auf der Tribüne und es ging dann zu Hause gegen Varese. Und das war so ein direktes Duell gegen Konkurrenten um den Aufstieg. Zu Hause, dann haben wir in der 90. Minute haben wir das Gegentor bekommen, haben 1-0 verloren und ich saß auf der Tribüne und dann hat sich natürlich, und neben dem Sportdirektor hat sich erstmal das ganze Stadion in Richtung Sportdirektor und alles Mögliche. Dachte ich, okay, passiert, ist überall so. Dann bin ich nach dem Spiel in die Kabine, weil ich mit der Mannschaft zum Stadion gekommen bin und auch mit der Mannschaft wieder ins Hotel, weil dort mein Auto war und mein Vater auf mich gewartet hat. Und dann waren wir in der Kabine 1 Stunde, 2 Stunden. Die Spieler sind schon geduscht. Die ersten fangen irgendwie an, ihre Handys aufzuladen. Ich so, wollen wir hier nicht irgendwie, ne? Sind ja alle fertig. Konnte aber keiner Englisch. Ich konnte noch kein Italienisch. Mhm. Und dann irgendwie versucht, ey, Jungs, kann mir einer erklären, warum wir jetzt nicht losfahren? Ja, hier, da. Fans warten draußen. Und wir können jetzt im Moment noch nicht raus. Ich sage, okay, dann wurde aus 2 Stunden 4 Stunden und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können jetzt raus. Dann waren wir 4 Stunden in der Kabine, sind dann irgendwann raus. Und dann saß ich praktisch im Bus am Fenster. Ich habe mich einfach hingesetzt so und dann kam der Erste und gesagt, ja, am Fenster nicht, stell dich eher in den Gang, weil es könnte sein, dass jetzt Sachen fliegen. So, und dann standen wir im Gang, haben gewartet, bis wir rausfahren, sind dann rausgefahren. Also da hast du schon gemerkt, dass, also, das musst du halt ausblenden können, ja, alles, ja. Weil sonst, wenn ich mich davon hätte beeindrucken lassen, dann wäre ich wahrscheinlich beim nächsten Spiel dann gar nicht auf den Platz gegangen, weil ich gedacht habe, hier will ich auf keinen Fall der Schuldige sein.
Da wäre das ein oder andere Kick-Katsu ja, schon geflogen.
Du musst dann halt gucken, dass du das irgendwie ausblendest, was schon schwer genug ist und was nie komplett gelingt. Also es beschäftigt dich immer, gerade wenn du dann vielleicht eine schlechte Aktion hast, dann denkst du dir auch schon so. Mhm. Aber du musst gucken, dass du die Zeit halt kurz hältst, dass du dich kurz darüber aufdenkst und dann abhakst und weitermachst. Weil wenn du nur darüber nachdenkst, so sind wir ja auch eingestiegen, immer die Konsequenz, was passiert, wenn, dann kommst du halt einfach nicht weit.
Aber was für eine überragend gute Schule für einen, der eigentlich nicht gerade klassischen Weg in die Nationalmannschaft, wenn man so deine Station anguckt. Also wie geil, dass dir das auch nochmal helfen konnte dann in der Situation in Brasilien. Wie war das denn als, also dann war es, okay, jetzt Achtelfinale, jetzt haben wir Algerien. Ich glaube, Mats Hummels hat dann eine Grippe gehabt, ne? Und dann, also ich meine, Matze Ginter wäre noch da gewesen, Erik Durm auch, die hätten die Position auch übernehmen können, Kevin Großkreuz. Aber du hattest ja schon so ein paar Spielminuten. Wie hast du das miterlebt, dass es dann so hieß, so, naja, jetzt aber, also Mats ist krank, du das, machst jetzt mal von Anfang?
Das war am Spieltag noch. Ich glaube, wir haben alle noch gehofft, dass es irgendwie bei Mats dann doch geht. Dann haben wir am Spieltag, haben wahrscheinlich die Ärzte und Physios Yogi signalisiert, macht keinen Sinn. Mhm. Und dann hat mich Yogi gerufen, hat mit mir kurz darüber gesprochen, dass ich starten werde und einfach mir signalisiert, vollstes Vertrauen, du kannst dein Spiel machen und wir werden das gemeinsam schon schaffen, auch gegen Algerien. Und so bin ich auch ins Spiel gegangen. Natürlich war es dann für mich wieder eine Situation, wo ich sehr aufgeregt war, weil von Beginn an Nationalhymne dazustehen, Achtelfinale, da musst du schon aufpassen, dass du da keinen Fehler machst. Weil
damals, liebe Kinder, durften ja noch nicht alle Spieler an die Nationalhymne mit singen. Heute ist das anders.
Damals war es nicht so. und deswegen war es natürlich sehr nochmal wieder ein sehr besonderer Moment. Ja, ja. Und daneben K.O.-Phase. Du weißt, hier wird jeder Fehler, da ist halt nicht mehr so viel Zeit, um gut zu machen. Ja. Und da war natürlich eine Drucksituation und ja, und ich habe das dann halt auch gemerkt. Und die Algerier, klar, hat jeder erwartet, ja, Deutschland macht das schon irgendwie, aber dann hast du natürlich so ein bisschen geguckt, wer spielt da alles und dann hast du dir die Clip oder habe ich mir immer die Clips angeschaut von den Spielern, damit ich weiß, okay, wer kommt auf mich zu, was kann der gut, was sind seine Signature-Moves, und dann siehst du, hey, das sind alles richtig geile Kicker. So, also es wird kein Spaziergang. Ja. Und ja, aber trotzdem, auch da wieder vorm Spiel aufgeregt, Nationalhymne aufgeregt, alles. Und dann musst du das halt einfach verpacken können. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das ganz ordentlich machen konnte, bis du dann halt in dem Moment, wo du dich dann verletzt. Und dann habe ich eigentlich auch bei der Verletzung habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, das war's für mich hier. Weil ich habe dann so einen kleinen Knall gemerkt und wusste, okay, das ist kein kleiner Faserriss. Und selbst ein kleiner Faserriss braucht dann 1, 2, 3 Wochen, dann ist das Ding hier sowieso durch. Also für mich war es das dann in dem Moment. Und dann war so, also so kurze Zeit, im Moment von Leere so, boah, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und irgendwie all das, was mir vorher zur Last war, so diese ganze Aufregung, diese ganze, das hat mir dann auf einmal wieder gefehlt. Ja. Und das ist so ein, also emotional war das für mich dann in diesem Moment wirklich so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann war dann irgendwie die Entscheidung, okay, das ist das Ergebnis, du wirst wahrscheinlich nicht weiterspielen können und wirst wahrscheinlich auch darauf hinaus ein bisschen länger noch brauchen, bis du wieder fit auf dem Platz bist. Und dann hat mir der DFB angeboten, da zu bleiben, trotzdem weiterhin Teil der Mannschaft zu bleiben, mich von den Physios und Ärzten dort vor Ort behandeln zu lassen. Und ich hatte auch totales Vertrauen in die Physioabteilung und die Ärzte, die wir da hatten. Und von daher war es für mich dann keine Frage abzureisen, sondern ich war mir sicher, okay, ich bleib da. Und wenn ich den Jungs die Flaschen gebe zum Trinken, wenn's, weil damals gab es ja noch keine Trinkpausen, da haben wir Momente genutzt, wo dann vielleicht
wieso
mal ein Foul war oder so.
Das ist auch super gut.
Dann habe ich denen die Flaschen gegeben. Also egal, was meine Aufgabe war, ich habe versucht, dann halt einfach da zu sein für die Mannschaft, für die Spieler, wenn sie irgendwas gebraucht haben und einfach trotzdem weiter ein Teil zu sein, meine Reha mit zu dort zu machen und dann halt einfach das Ganze mit aufzusaugen.
Ja. War bei Schlotterbecker jetzt auch ähnlich so, dass er da noch so ein bisschen nah geblieben ist, um einfach auch so, ich habe das Gefühl, es hat auch so den Kit in der Mannschaft noch ganz gut hochgehalten. Er aber natürlich im Gegensatz zu dir damals absoluter Führungsspieler heute. Wie war das? Du hattest ja, sag ich mal, ein bisschen mehr Zeit als die anderen im legendären Campo Bahia, das auch noch ein bisschen mehr aufzusaugen, wenn du nicht unbedingt mit zum Training musstest, weil man hat da schon so viel drüber gehört. Und ich meine, Olli Bierhoff, der schwärmt heute noch davon, wie geil das da damals war im Campo Bahia und so. War das wirklich so krass und kann ein Mannschaftshotel so ein Teamgefüge wirklich so prägen? Weil das ist ja wie so ein Geist, der da irgendwie rumfliegt, wenn man darüber gesprochen wird. Ja,
ich glaube, es kommt immer drauf an, was du brauchst. Also ich glaube, wahrscheinlich wirst du nie alle zufriedenstellen und jeder würde noch gerne irgendwie noch was anderes haben. Aber ich war jetzt, oder wir waren ja jetzt 2 Wochen in Amerika, in Dallas und waren im Teamhotel der Schweden. Die waren im selben Hotel, zumindest in der Gruppenphase. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, die sitzen da und ich sitze einen Raum weiter, ganz viele Menschen, die da rein und rauslaufen, die müssen denselben Aufzug benutzen. Also Campo Bahia, was mir brutal gefallen hat, ist, dass du dann halt so einen Ort hattest, wo du einfach runterfahren konntest. Da kam keiner, wollte irgendwie noch ein Foto oder wollte dir noch was erzählen oder wollte dir noch was sagen, sondern du warst wirklich so, dass du hattest alles, was du brauchtest, jetzt nicht irgendwie im Übermaß und es hat an nichts gefehlt, sondern das, was am wertvollsten eigentlich war die Zeit, die man da hatte, wo man einfach runterfahren konnte, wo man von außen nichts mitbekommen hat. Wenn du nichts mitbekommen wolltest, hättest du dein Handy zur Seite legen können und hättest du nichts mitbekommen. Und ich glaube, das war das Wertvolle, weil wenn du halt wirklich da in so Momenten brutal Druck drauf ist, immer an dein Limit gehen musst, 120 Minuten gegen Algerien im Achtelfinale spielen musst, dann brauchst du so diesen Ort, wo du einfach komplett runterfahren kannst. Und den hatten wir und es ist dann halt cool, wenn es dann nicht irgendwie nur dein Hotelzimmer ist, sondern wenn du dann wirklich da an der Bar draußen am Pool vielleicht mit dem einen oder anderen dann auch noch kurz schnacken, Witz machen, runterfahren. Das war für mich das Wertvolle. Mhm. Dann alles andere, klar, kannst du auch in einem Hotel haben, ein eigenes Hotel abschirmen. Dann hast du das auch, dann sitzt du halt aber, wenn du runterfahren willst, auf dem Zimmer. So, und da war es halt einfach offener, war es so ein bisschen, du hattest das Gefühl, du gehst raus und bist in der Nachbarschaft und dann kommen die anderen von dem anderen Haus, kommen kurz rüber und dann ist der noch da an der Tischtennisplatte und der ist da noch irgendwie im Pool und du konntest dir einfach das nehmen, was du gerade in diesem Moment brauchtest. Und für mich war das eigentlich so mit das Wertvollste.
Das eine klingt was wir jetzt gerade mit den Schweden bei der jetzigen WM1 ein bisschen wie so sehr, sehr gedrungene Klassenfahrt. Und das, wie du jetzt Campo Bahia beschrieben hast, das klingt eher nach Urlaub. Ohne zu sagen, ihr hättet da nichts gemacht, aber es ist so, ja, treffen wir uns kurz bei der Tischtennisplatte, dann kurz entspannt. Wie war denn das, also natürlich, es gab noch das Frankreich-Spiel, das legendäre 7:1 und so weiter. Ich würde gerne mit dir ein bisschen Richtung Finale schauen, weil kurz davor hat sich ja dann der für dich im Algerien-Spiel eingewechselt wurde, Sami Khedira, ironischerweise irgendwie, der war dann auch nicht mehr fit vorm Finale. War das dann so ein bisschen was wie so eine Art Leidensgemeinschaft, dass es dann klar war, ihr beide müsst jetzt von der Bank, von der Tribüne aus zuschauen?
Nee, weil der Fokus halt einfach ganz klar darauf lag, dass wir wussten, okay, jetzt Finale und jetzt muss jeder gucken, dass er der Mannschaft das gibt, was sie braucht, weil am Ende wird es hier darauf ankommen, wer mehr Energie verspürt und wir haben versucht halt einfach von außen so viel Energie wie möglich zu geben in dieser Mannschaft und von daher war das jetzt nicht so, also ich meine, ich hatte sowieso schon akzeptiert, ich glaube für Sammy war es dann ein bisschen schwieriger, das dann so kurz vor Spiel hinnehmen zu müssen, dass er das Finale nicht spielen kann, was er sich total verdient hätte. Und deswegen war es dann für mich etwas einfacher, würde ich sagen, als für Sammy, aber ich glaube, dass Sammy das auch total angenommen hat und danach genau wusste, okay, wem kann ich helfen, wem kann ich vielleicht noch ein bisschen was sagen, ablenken, wer braucht Ablenkung, wer braucht Info, wer braucht Wasser, wer braucht so und dann halt einfach ich glaube, es ist wichtig dann in der Situation, dass du dir eine Aufgabe gibst. Mhm. So, ne? Was ist jetzt meine, weil wenn du dann da rumläufst und das Gefühl hast, ja, irgendwie, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? So, dann wird's schwierig. Ich glaube dann, also wenn du dir eine Aufgabe nimmst und sagst, hey, so, ich kann jetzt zwar nicht spielen, aber ich kann andere Sachen machen und die werde ich jetzt machen für meine Mannschaft und werde gucken, dass ich meiner Mannschaft trotzdem helfen kann. Und ich glaube, dass sowohl Sammy als auch ich beide uns relativ bewusst waren, dass wir eben diese Aufgabe brauchen und bestmöglich halt einfach versuchen umzusetzen.
Dann lass uns jetzt mal zusammen in den Moment reingehen, an den sich jeder, der dieses Turnier geschaut hat und vor allem wir Deutschen uns alle wirklich immer dran erinnern werden können. 113. Minute, der Ball kommt von Schürrle rein. Mario nimmt ihn mit der Brust an. Glaube ich, eine Annahme, die er 3 Wochen lang davor schon geübt hat. Macht ihn da rein. Und also ich kann es nur sagen, wir hatten ja alle den Kommentar, den hattet ihr ja gar nicht. Und das ist dieses legendäre Tom Bartels, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze. Das schallt ja jedem in den Ohren noch nach. Wie hast du diesen Moment erlebt? Weil das ist ja eine ganz unique Perspektive, die wir anderen 80 Millionen so gar nicht mitteilen können.
Ich war ja noch verletzt und alle sind auf dem Platz gesprintet und ich habe dann total vergessen, dass ich verletzt bin und bin oder habe versucht, hinterher zu sprinten und habe dann gemerkt, oh, warte mal, da war doch irgendwas. Und dann bin ich da mit auf den Platz gehumpelt. Das sind Momente, ich glaube, das ist schwierig, das zu beschreiben, weil ich habe danach auch ehrlicherweise auch Jahre noch gebraucht, um so, bis ich dann wirklich verstanden habe, was damals in Brasilien passiert ist, weil du spielst das Turnier zu Ende, dann geht's irgendwie die ganze Zeit weiter und dann hast du gar keine Zeit, dass so dir die Zeit dazu zu nehmen, einfach mal zu reflektieren und zu überlegen, wie ist es denn eigentlich alles gelaufen. Und dann war es für mich auch noch, habe ich mich noch mehr gefreut, dass Mario das Tor gemacht hat, weil mit Mario, wir sind ja derselbe Jahrgang, also wir haben von der U15 praktisch in Nationalmannschaften auch zusammen gespielt, wir haben sehr viel Zeit miteinander auch im Campo Bahia verbracht und dann, dass er dann das Siegtor gemacht hat, hat mich auch unheimlich für ihn auch gefreut, weil es für ihn ja auch nicht einfach war, sehr hohe Erwartungen und dann mal lief's gut, mal lief's weniger gut und man hat schon gemerkt, dass sehr viel auf ihm lastet und dann hat es mich unglaublich gefreut, dass er das Tor gemacht hat, aber realisiert habe ich es irgendwann, als ich dann aufgehört habe mit Fußball, ehrlicherweise. Ja. Also, weil bis dahin ging's dann Vorbereitung, Saison, Turnier, hin, her und dann hast du nie die Möglichkeit, mal endlich das so sacken zu lassen und mal stolz und froh darüber zu sein, was du so alles erleben durftest und erreicht hast in deiner Karriere, weil es ist ja immer irgendwie, willst du dann immer mehr und das ist ja auch gut so und das soll ja auch so bleiben. Aber so diese Zeit zu haben, um wirklich zu reflektieren und wirklich mal zu sagen, hey, klar hätte ich bei der WM am liebsten alle Spiele gespielt und alle von Anfang an gespielt, und aber ehrlicherweise vor der WM habe ich nie mal dran geglaubt, dass ich irgendwie Teil diese, also irgendwann musst du dann auch wissen, okay, was war eigentlich davor, was habe ich mir gewünscht und was habe ich mir bekommen oder was habe ich erwartet und was habe ich bekommen, und dann ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass ich nie daran geglaubt habe, dass ich da irgendwie bei dieser WM mitspielen kann, vielleicht irgendwann mal, ja, aber ich war ja da gerade frisch irgendwie Stammspieler gerade die erste 1,5 Saisons als Stammspieler bei Sampdoria Genua, davor bei FC Everton ja auch nie einen Profi-Einsatz gehabt, einen Kurzeinsatz in der Europa League, aber ich war ja nicht irgendwie ein gestandener Profi im erster Liga-Niveau. Und deswegen habe ich es wirklich erst nach der Karriere, wo ich dann wirklich Zeit hatte, mal wirklich darüber nachzudenken, was das alles war, was ich da so erleben durfte. Und fand ich cool, weil du das dann auch nach der Karriere genauso brauchst, um dann halt einfach so mit der Trauer nicht mehr irgendwie aktiv sein zu können, hat das so Ganze so ein bisschen auch kompensiert und von daher hat es mir natürlich dann nach der Karriere nochmal geholfen.
Bei dieser unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, dass du Profi wirst, Nationalspieler und Weltmeister, was für ein explosiver Gefühlscocktail geht da in einem ab, wenn dann dieser Schlusspfiff ertönt?
Ehrlicherweise war es so ein bisschen eine Qual. muss ich sagen, weil du hast dann in dem Moment das Gefühl, also du willst alles aufsaugen, aber du hast das Gefühl, egal wo du hinguckst, wenn du dich jetzt da freust, verpasst du das da hinten, wenn du dich da freust, verpasst du das da. Also du hast wirklich das Gefühl, ich verpasse hier irgendwie alles. Ja. Und es war wirklich so eine Qual, weil du wolltest irgendwie überall mit dabei sein und mitfeiern und mit. Ja. Und du konntest aber nur an einem Ort sein, weil dir ist halt einfach nicht bewusst. Also ich habe noch so ein Bild vor Augen, wo wir dann hoch sind und dann den Pokal bekommen haben. Und dann guckst du runter und da stehen dann halt einfach, du siehst fast keinen Rasen mehr, weil da halt einfach Tausende von Fotografen stehen. Da wird dir dann halt auch nochmal, also es sind immer so Momente, wo dir bewusst wird, krass, wie groß ist eigentlich eine Weltmeisterschaft? So, was geht denn hier eigentlich ab? So, weil wir spielen ja alle irgendwie Samstag für Samstag, Profi und Serie A und Bundesliga und so. Aber eine Weltmeisterschaft ist nochmal was, es ist nochmal was anderes. Und es gibt dann immer so diese kleinen Momente, wo du dann merkst, ey, krass, so, ne? Also klar, bei unseren Spielen gibt es auch ein paar Fotografen, aber in diesem Ausmaß, weil du vergisst das dann halt, ne? Du hast Training und hier und da und Spiel und Vorbereitung und so und dann kommst du, hast du gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, wie krass das Turnier eigentlich ist. Und dann hast du so immer so diese kleinen Momente, wo du es dann halt so bemerkst. Und für mich war das so dieser Moment, wo ich dann da oben war und dann guckst du da runter und denkst, boah, okay, also ist schon krass so. Also wie gesagt, es waren so, ich habe mich gefreut und es war unglaublich und irgendwie war es auch irgendwie eine Qual und also so ganz viele Sachen irgendwie gemeinsam, die da in mir vorgingen. So schwierig zu beschreiben.
Ein Moment noch ganz kurz, weil das wäre heutzutage unter der Kategorie, das ist safe KI, war ein Moment danach, es gibt auch ein überragendes Video davon, du und Per bei der Party danach, richtig crazy am Updancen, also Respekt an die Dance Moves, ihr macht so schön diesen Regaleinräumer. Er hat noch die Medaille um den Kopf gebunden. Und dann gibt's ja aber gleichzeitig dazu diese Bilder von Poldi, von Miroslav Klose, von Schweinsteiger mit Rihanna, wo jeder sagen würde, ja, das hat ChatGPT aber mal schön zusammengestellt. Hast du das irgendwie mitbekommen? Wart ihr da, weil Per hat's immer boykottiert, der meinte, die hat da eh nichts zu suchen.
Du, ich habe schon mitbekommen, dass sie da ist, aber das war mir in dem Moment, das war mir in dem Moment so egal. Ich hätte alles andere hätte ich verzichten können, nur um da mit Per unsere Dance-Moves zu machen. Also ich war total froh, einfach mit den Jungs das zu genießen und mit dem ganzen Stuff und so. Also du hast schon gehört, der ist da und die ist da und ja, aber das war für mich in dem Moment. Also im Nachhinein denke ich mir auch, wäre cool gewesen, aber ich hatte ja dann Rihanna bei Arsenal irgendwann gesehen im Stadion und habe ein Foto machen können. Also das hat sich nochmal ergeben, aber diesen Moment einfach mit der Mannschaft und mit jedem Einzelnen zu feiern, den wirst du so oft nicht erleben. Deswegen war da für mich voller Fokus auf alles mitnehmen mit den Jungs überall, wo irgendwas Lustiges abging. Da war ich auf jeden Fall mit dabei und deswegen war es für mich in dem Moment besonderer, bei den Jungs zu sein als bei irgendwelchen Promis, die natürlich auch schön wäre, aber für mich hatte das andere Vorrang.
Schön. Was hat sich danach für dich verändert?
Nach der WM?
Wenn man auf einmal so diesen Stempel Weltmeister noch mit
im Pass hat. Es hat sich alles verändert. Bin nach der WM zurück, also war 2 Wochen im Urlaub, bin dann zurück nach Italien gereist, zu Sampdoria, weil ich bei der Mannschaftspräsentation dabei sein sollte. Und der Verein ist dann an einem neuen Inhaber übergegangen. Der war dann da. Ich habe ihn dann zum ersten Mal gesehen, kurz vor der Präsentation. Und da war es, hallo, wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, auch gut. Ja, du weißt das schon, dass wir dich jetzt verkaufen müssen. So, ja, okay. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das so. So, und dann hast du gemerkt, okay, jetzt bist du halt natürlich, kann der kleine Verein davon profitieren, kann Geld machen, was für den Verein dann auch, oder wovon der Verein ja auch lebt. Ja. Und das verstehst du, aber dann weißt du, okay, jetzt gehst du zum nächsten Verein und da kommt jetzt ein Weltmeister. Da hast du keine Anlaufzeit. So, da erwarten die Leute sofort, du musst vorangehen und du musst deine Leistung bringen und Spiel für Spiel und Training für Training. Und da hast du das erste Mal gemerkt, okay, jetzt ist halt schon, jetzt muss ich halt, also ich darf nicht zurückblicken, sondern ich muss jetzt von dem Level ausgehen, so, und dann halt immer mehr. Und dann war es schon sehr wichtig für mich, auch der nächste Schritt, so okay, wo geht der hin? Ich wusste, das muss jetzt gut überlegt sein. Es darf nicht der falsche Schritt sein, es darf nicht zu großer Schritt sein. Mhm. Also ich muss schon Realist bleiben, dass ich jetzt irgendwie 2 Saisons Serie A gespielt habe, dass mir das sehr gut getan hat, die Erfahrung bei der Weltmeisterschaft super getan hat. Aber ich bin halt nicht Toni Kroos oder Mesut Özil. So, ich bin immer noch Shkodran Mustafi und ich muss gucken, was passt zu meiner Situation. Bei all dem, was wir dann irgendwie an Erfolg da jetzt hatten in Brasilien, der nächste Schritt muss jetzt aber sitzen. So, und der hat gesessen mit Valencia und von da aus ging es natürlich dann immer weiter. Und dann das Preisschild, als ich dann zu Arsenal gewechselt bin, das hat dann auch nicht geholfen, sondern das hat auch noch natürlich nochmal mehr Druck gegeben, dass du dann weißt, okay, ich bin jetzt irgendwie über 40 Millionen transferiert, damals war es noch eine große Summe, 40 Millionen.
Heute wärst du im Reste verkauft.
Heute wärst du ja im Black Friday, aber ja, und dann hast du natürlich schon gemerkt, klar hast du dir das alles erarbeitet, aber natürlich die Weltmeisterschaft und dann mit dem Titel und dann bist du halt einfach Weltmeister und das ist sehr positiv und du kannst dich freuen und es ist eine Ehre. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, dass mit dem Namen dann auch irgendwie ein bisschen was mit hergeht. Hm. Und dann musst du halt beides annehmen. Und das war für mich klar und trotzdem Realist bleiben und trotzdem zu wissen, wo stehst du und was kannst du und was kannst du noch nicht und wo musst du arbeiten und all das zu verpacken. Brauchst du auch die Leute um dich herum? Ich glaube, das ist ganz wichtig. So, und die hatte ich zum Glück, dass die mich da auch immer auf den Boden gehalten haben. Das hat geholfen, weil das ist auch etwas, was finde ich sehr schwierig ist und was viele nicht verstehen, dass die Jungs halt aufwachsen und dann sind sie NLZ-Spieler und dann sind sie irgendwann Jugendnationalspieler, dann sind sie irgendwann vielleicht in der U21 und immer sind sie in ihrem Umkreis die Kings. So, und dann kommen sie irgendwann vielleicht den nächsten Schritt und da sind sie es nicht mehr. Und dann merkst du, dass die halt so ein bisschen verloren sind, ne? Weil dann bist du plötzlich nicht mehr Startelf und bist vielleicht nicht mehr der allergrößte Star, was du die Jahre davor immer warst. Und diese Jungs brauchen halt schon dann auch das Umfeld, das denen dann hilft und vielleicht auch schon vorher nicht immer recht geben, weil sie haben halt immer recht. Als Jugendlicher, sobald ich dann beim HSV im Internat war und dann Nationalspieler, meinst du, hat sich irgendjemand von Kollegen und Freunden getraut zu widersprechen? Das macht ja keiner, weil du bist, ja, wir wollen ja alle seine Freunde sein und HSV und keine Ahnung, Profi, und da widerspricht dir ja keiner. Und dann bist du das gar nicht gewohnt. Und plötzlich bist du in der ersten Mannschaft und da sagt der Trainer, ja, aber was ist das denn für ein Training heute? Was machst du da eigentlich? Das bist du dir gar nicht gewohnt, kritisiert zu werden. Und dann wirst du aber auf einmal voll kritisiert von allen und nicht nur von, sondern auch außenrum alle. Da brauchst du schon ein sehr, sehr stabiles Umfeld um dich herum, die dich da auffangen.
Hat dich diese neue Anspruchshaltung, die dann dir so auferlegt wurde, weil natürlich, du hast dieses Label Weltmeister, das wirst du auch immer haben, aber gerade als Spieler, hat dich das nochmal verändert bei diesen ganzen Umständen, die sich verändert haben? Natürlich, du hast schon gesagt, stabiles Umfeld. Das heißt nicht, dass dir der Hut wegfliegt und du dir nochmal 3 Lambos zum Spaß irgendwie in die Garage stellst und zu anderen Leuten ein Arschloch bist oder so. Aber dass es irgendwas, dass es so an dir so rüttelt und zerrt irgendwie?
Nee, das nicht. Also eigentlich im Gegenteil. Mir hat das eigentlich immer geholfen, so diesen Titel mittragen zu dürfen. Weil ich glaube, manchmal hast du dann trotzdem immer die Phase, dass du dann das Gefühl hast, okay, jetzt schalte ich mal einen Gang runter. Und das ist auch okay. Manchmal braucht man diesen Phasen, wo man dann einfach so ein bisschen abschalten kann. Aber zu wissen, Weltmeister, das war für mich immer, du hast eine Verpflichtung, so, weil du darfst dich Weltmeister nennen und dafür, klar, warst du da bei dem Turnier dabei und hast deinen Anteil dazu beigetragen, dass man Weltmeister wurde. Aber das hört nicht da auf, sondern dann bist du Weltmeister und dann musst du halt auf dem Level performen auch die ganze Zeit. Und das hat mir halt immer geholfen, auch in Situationen, wo es dann vielleicht schwierig war, sich manchmal zu motivieren, sich trotzdem zu motivieren. Und dann, wie gesagt, es gibt natürlich dann auch die Phase, wo es dir dann auf die Füße fällt, wenn es gerade nicht so läuft. Wie kann der sich Weltmeister nennen? Das musst du halt auch annehmen. Aber mir hat es danach auf jeden Fall eher geholfen.
Und ich meine, du hattest eine super krasse Karriere danach noch. Was sie aber ja schon ein bisschen mit einem roten Faden durchgezeichnet hat, waren, wie auch 2014, Verletzungen. Ich weiß, dass sich das immer wieder gewurmt hat, dass auch so dein Exit aus dem Profifußball, dass das nicht so richtig selbstbestimmt war, sondern wieder wegen einer Verletzung. Das ist jetzt ein bisschen her. Ist das was, wo so ein bisschen Gras drüber wachsen konnte? Oder ist das das, wo du merkst, so, nee, irgendwie, also irgendwie nervt es mich immer noch.
Mich nervt es immer noch, ja. Brutal. Ja. Aber ich glaube, ich habe für mich dann entschieden, dass es für mich kein Exit war. Mhm. Weil ich bin immer noch im Fußball, einfach in einer anderen Rolle. Und das hat mir halt einfach geholfen. Mhm. Aber manchmal freue ich mich, wenn ich dann Übungen mache, wo einfach einer zu wenig ist und hoffe, dass Toni sagt, Schko, dann spring du doch einfach rein. Dann sage ich, ja, okay.
Was ich? Nein, okay.
Also es wird natürlich hoffst du und wünschst du dir, dass du selber den Zeitpunkt wählen kannst und dich auch auf den Zeitpunkt vorbereiten kannst. Das hatte ich nicht. Und das nervt und das zieht dich auch runter eine Zeit lang. Und dann war es für mich umso wichtiger zu wissen, okay, was ist jetzt für mich, was kommt jetzt für mich als nächstes? Was ich nicht haben wollte, ist, dass ich dann irgendwie in so einer Situation bin, wo ich dann einfach lost irgendwie bin, wo ich dann nicht genau weiß, okay, mir fehlt irgendwie, ich stehe auf und ich starte in den Tag und eigentlich hast du ja alles, es fehlt ja nichts, aber irgendwie hast du auch nichts, weil du hast das, was dich jetzt dein Leben lang begleitet hat, immer ein Ziel vor Augen zu haben, hast du plötzlich nicht. Da wollte ich nicht rein und deswegen war relativ klar für mich dann zu sagen, okay, ich muss das jetzt abhaken. Es ist leider so, ich hatte keine Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber jetzt brauche ich, für mich muss ich eine Entscheidung treffen, was willst du machen? Und ja, dann war es eigentlich wieder so, dass ich wusste, dass ich nach der aktiven Karriere irgendwann dann auch Trainer machen möchte. Und dann kam auf einmal der Anruf von Marc Meister, der dann gesagt hat, hey, hier, wie sieht's denn aus, DFB, U17, hättest du Bock? Wo ich gesagt habe, ja, irgendwie, es kann Zufall sein, es kann Schicksal sein, ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich genau das, was ich jetzt brauche. Und deswegen war es für mich auch nicht lange zu überlegen, ob ich ihm da jetzt zusage oder nicht, sondern ich habe dann gesagt, hey, gib mir ein paar Tage, ich muss natürlich mit meiner Familie das Ganze auch absprechen und dann melde ich mich. Und dann war das alles relativ klar, dass ich das annehme, obwohl ich eigentlich meiner Frau gesagt habe, ich werde ein Jahr danach erstmal nichts machen und erstmal alles sacken lassen und reflektieren. Aber da wusste ich natürlich nicht, dass ich den Zeitpunkt nicht aussuchen darf, sondern dass der Zeitpunkt einfach kommt. Deswegen musste ich das erstmal zu Hause alles absprechen, aber da war meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, da waren alle sehr unterstützend und haben gesagt, hey, ist ja eigentlich genau das, was du sowieso vorhattest. Ja. Also mach das genauso, wie du das andere auch gemacht hast. Und seitdem ist es für mich halt so, ich habe es akzeptiert, dass es kein Exit war, sondern es geht im Fußball weiter in einer anderen Rolle. Und jetzt muss ich mir einfach ganz viele Übungen überlegen, wo immer einer fehlt, dass ich halt wenigstens beim Training mitmachen kann. Spielen darf ich ja nicht mehr, aber beim Training ab und zu mal mit einsteigen darf.
Schön. Ist das auch so ein bisschen, ich sag mal, mit dem weinenden Auge, dass du es nicht ganz selbstbestimmt machen konntest, aber jetzt natürlich weiter wirken kannst als Trainer. Gibt es nochmal so ein lachendes, weil du meintest, du konntest auch mehr reflektieren jetzt, weil das sind ja so geile Stationen, die du hattest. Also erstmal überhaupt dieser Traum, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dass du es überhaupt im Profifußball schaffst. Du hast in Valencia gelebt, du hast in Genua gelebt, du hast bei Arsenal gespielt, Alter. Das ist so crazy einfach, dass du da heute drauf gucken kannst und dir so denkst, so, nee, das ist schon auch was sehr Besonderes, was ich da trotz der ganzen Verletzungen erleben durfte.
Ja, und irgendwann am Ende kommst du dann, wenn du reflektierst, wenn du dann die Zeit hast und darüber nachdenkst, was eigentlich alles passiert ist und so, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du dich dann selber fragst, hätte ich jetzt alles genauso nochmal gemacht oder was hätte ich vielleicht verändert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann bei mir sehr schnell auf die Antwort gekommen bin, dass ich es genauso machen würde. Genauso wieder mit all dem, was gut war, mit all dem, was schlecht war, ich hätte es genauso wieder gemacht, weil ich habe so viel, auch durch diese Station im Ausland, habe ich so viel lernen können, verschiedene Kulturen. Ich kann heute 5 Sprachen sprechen, was mir in allen Sachen hilft. So viele coole Leute kennengelernt, die alle irgendwie auch dadurch, dass sie in anderen Ländern großgewachsen sind, aufgewachsen sind, eine andere Sichtweise haben. Und ich habe einfach gelernt, dass es dann nicht genau nur eine Sichtweise gibt. Für dich macht das Sinn. Und dann hast du gesehen, dass bei den Spanier machen einfach komplett andere Sachen Sinn, bei dem Italiener komplett andere und bei dem Engländer nochmal sowieso andere. Ja. Und ich würde alles genau so nochmal machen. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich diesen Weg dann auch so gewählt habe, weil ich mich immer oder nie für den leichten Weg entschieden habe, sondern immer für den, wo ich das Gefühl hatte, der hilft mir oder der bringt mich weiter. Und das war ehrlicherweise auch immer irgendwie der komplizierteste Weg, weil es immer irgendwie ein anderes Land war, immer irgendwie mit andere Sprache lernen. Und das ist schon eine Herausforderung, wenn du in eine Kabine kommst und dann erstmal arbeiten musst, damit du zur Mannschaft gehörst, weil solange du nicht kommunizieren kannst, ist es immer schwierig, dich dazugehörig zu fühlen, weil dann reden die alle irgendwie und du kannst nie ein Teil davon sein. Ist ja nicht immer nur das, was auf dem Platz, was die Zuschauer am Samstag oder Sonntag 90 Minuten sehen, sondern du bist die ganze Woche mit denen und wenn du halt eine ganze Woche irgendwie nicht Teil davon sein kannst, also es war immer irgendwie dieser Schritt, der schwieriger war, aber ich hatte schon sehr klar ein Ziel vor Augen und ich habe immer das angenommen, wie es ist und ich wusste, dann kommen Widerstände, dann kommen Situationen, wo ich mich anpassen muss, aber ich würde den Weg genauso nochmal gehen und überhaupt nicht anders.
Das ist mega, mega schön. Es freut mich richtig für dich mit. Es ist ein super schönes Schlusswort. Es gibt eine letzte Frage aber noch. Es ist immer schon die ganze Staffel lang die letzte Frage bei uns im Deep Dive gewesen. Das ist die sogenannte Alien-Frage.
Okay.
Pass auf.
Jetzt erreichen wir neue.
Zum großen Staffelfinale. Stell dir vor, es landen Aliens auf der Welt. Die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert. Die wissen einfach nicht, wie die Gesellschaft, Organismus, was auch immer. Und die sehen, dass du dich ganz schön abrackerst für, in deinem Fall, der Fußball. Und du verletzt dich. Und du verletzt dich wieder und du stehst wieder auf. Und nur um diesem kleinen Ball hinterherlaufen zu können, tust du dir und deinem Körper und deiner Psyche das alles an. Sie verstehen es nicht, deswegen kommen sie zu dir, du kennst dich offenbar aus und fragen dich, Skodron, warum machst du das Ganze? Was sagst du ihnen?
Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich das mir erarbeiten durfte und weil ich das Gefühl sehr früh hatte, dass ich mehr an mich glaube, als alle anderen Menschen an mich geglaubt haben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in einem Dorf eigentlich so immer, mein Ziel war viel zu hoch für der Ort, wo ich war. Also wenn ich da jemandem gesagt hätte, ich werde Profi, hätten alle gesagt, ja, lass den Typ mal so. Und ich habe zwar sehr an mich geglaubt, aber auf der anderen Seite war es für mich immer alles so weit entfernt. Und ich habe dann gelernt, dass ich das Arbeiten und das dran glauben und auch wenn du vielleicht so ein bisschen Zweifel an dir hast, trotzdem an dich zu glauben, dass das funktioniert hat. Und deswegen, ich habe dem Fußball so viel zu verdanken, dass ich auch heute noch kilometerlang den Ball hinterherlaufen würde, auch wenn es heute jetzt nichts mehr so viel bringt, aber aus dem Liebe zu diesem Sport würde ich es trotzdem machen, weil er mich so viel gelehrt hat, so viel gezeigt hat, ich durfte so viel erleben und es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin und ich bin froh, der zu sein, der ich bin und deswegen habe ich das Ganze gemacht und würde es genauso nochmal machen.
Skodron, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Freunde, das war sie tatsächlich, die letzte Folge Deep Dive vor unserer Sommerpause und es ist so unfassbar, was hier alles passiert ist im letzten halben Jahr. Ich meine, es klingt wahnsinnig abgedroschen, aber es ist einfach so, ohne euch wäre das hier halt nichts. Würden hier nicht Woche für Woche so viele von euch einschalten und das so feiern, was wir machen, ja, dann könnten wir auch nicht so tolle Gäste wie Skodran da haben, die einfach sagen, ja, ich hab da Bock drauf. Ich meine, lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen, wer hier schon alles da war. Arda Saci, Clara Bühl, Holger Badstuber, Marcel Janssen, Maria Riesch und. Ich kann sie leider nicht alle aufzählen, aber an alle gilt, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für diese unfassbar bereichernden Gespräche. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann nutzt doch gerne die Sommerpause und hört einfach mal in die Folgen rein, die ihr noch nicht kennt. Da sind so viele tolle Perlen dabei, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Und eins verspreche ich euch, wir geben hier über den Sommer hin richtig Gas. Ich habe so viele Zusagen von absoluten Legenden des Sportes und dann geht's hier am Dienstag, den 6. Oktober, wieder weiter mit der nächsten Staffel Deep Dive. Markiert's euch im Kalender, Dienstag, 6. Oktober. Es wird absolut geil. Danke an euch, danke an unsere Gäste, danke an unser ganzes Team im Hintergrund. Ihr seid einfach der absolute Wahnsinn. Habt einen schönen Sommer. Danke. Ciao.